Oh, wo hast du das denn gefunden? Ah ja.
Pressetante findet alles.
Recht interessant. Der Podcast für die Jura-Bubble von und mit Stefanie Bayrich. Allergisch gegen Quatschjura. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts, auf die ich mich wahnsinnig gefreut habe, denn sie verschafft mir ein weiteres Häkchen auf meiner persönlichen Bucketlist. Mein heutiger Gast zerrt gerne die ganz Großen vor Gericht, auch wenn er dafür juristische Geschichte schreiben und einen sehr langen Atem haben muss. Zuckerberg oder Musk? Überhaupt kein Problem. Macht er. Er setzt sich mit Herzblut gegen Hass und Hetze im Netz ein und nicht selten weiß er dabei HateAid an seiner Seite. In den sozialen Medien spricht er Klartext wie kein Zweiter und hat damit unfassbaren, mehr als verdienten Erfolg. Er schreckt nicht davor zurück, auch mal ordentlich, rechtlich und vor allem sachlich zu roasten, auch nicht bei Kollegen. Und während die einen, so auch ich, ihn dafür feiern und lieben, zieht er den Groll der Verbleibenden auf sich. Eines ist jedenfalls sicher, mein heutiger Gast ist niemandem einerlei, denn er nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um die Einordnung und Erläuterung rechtlicher Themen oder um seine persönliche Meinung oder politische Einstellung geht. Für mich ist er so etwas wie der sehr coole Erklärbär der Jura-Bubble, den man selten ohne Pudeldame Nelly antrifft. Spätestens jetzt dürfte euch allen klar sein, warum ich mich gerade so tierisch freue und wer heute mit mir am Mikro sitzt. Richtig, Chan Yo Yun. Lieber Chan Yo, ich freue mich riesig, dass du zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
Oh, Steffi, also das war jetzt eine Anmoderation, das wäre fast eine Begräbnisrede. Jetzt gibt's eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Also bin total platt. Okay. Dem können wir jetzt alle nicht gerecht werden, aber dann probieren wir es wegen. Legen wir los. Was du da alles ausgegraben hast.
Begräbnisrede für dich ja ein bisschen, naja. Sagen wir Einleitung zu einer Feierstunde, weil das ist es für mich.
Okay.
Lieber Chan Yo, ich glaube kaum, dass jemand da draußen dich nicht kennt. So ein paar Fakten zu dir will ja trotzdem mal so ein bisschen in den Raum werfen. Wir kommen da später noch drauf zurück.
Okay.
Du bist Fachanwalt für IT-Recht, Verfassungsrechtler, Mitglied des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs, Forscher, Ordensträger und, kann man glaube ich sagen, Social Media Star. Ja, ich würde schon sagen. Und natürlich super wichtig, Vorsitzender des IT-Rechtsausschusses der BRAC.
Genau, wir sind ja schließlich hier bei der Bundesrechtsanwaltskammer.
So ist es. Wie immer starten wir aber ganz sachte, nämlich mit der Einstiegsfrage nach dem Warum. Warum hast du Jura studiert, Chan Yo?
Ja, ich habe Jura studiert, gar nicht, weil ich Jurist werden wollte, sondern ich wollte eigentlich Journalist werden. Ich hatte schon vor dem Studium als Schüler für unsere lokale Zeitung, die Mainpost, gearbeitet und dann so gefragt, was muss man denn machen, um hier ein Volontariat zu bekommen? Dann hieß es ja, man muss irgendwas studieren, nicht unbedingt Germanistik oder Journalistik, sondern vielleicht irgendwas Nützliches. Und dann war Jura so eine der Optionen, die sich daraus kristallisiert hatten. Und eigentlich habe ich dann auch im Studium weiter an der journalistischen Karriere gearbeitet und bin dann trotzdem bei Rechtsanwalt gelandet.
Ja, und offensichtlich war das die richtige Entscheidung. Das belegt unter anderem eindrucksvoll, ich habe mich so ein bisschen durchgefuchst durch deine Vita, der Wolfgang Kuhlen-Preis für das Beste.
Oh, wo hast du das denn gefunden? Ah ja.
Pressetante findet alles. Das war ein Preis für das beste Referendarexamen im Jahrgang 99-1. War dir denn dann letzten Endes klar, wenn Jura bis zum Ende durchziehen und Referendariat geschafft, dann aber nicht Richter, dann definitiv Anwalt?
Das sind jetzt schon zwei Fragen. Das eine ist überhaupt einen juristischen Beruf. Tatsächlich, das Examen war eine Überraschung. Das glaubt mir jetzt keiner, aber ich hatte bis zum Staatsexamen noch nie eine einzige Klausur mit 9 Punkten geschrieben und dann keine drunter. Und deswegen dachte ich, okay, vielleicht ist das so ein Wink, vielleicht gebe ich Jura doch mal eine Chance und probiere das ein bisschen. Aber dann war ich nach dem ersten Examen eine ganze Weile erstmal bei einer Unternehmensberatung und fand das eigentlich spannend und dann wollte ich das auch mal weitermachen, habe ich auch nach dem zweiten Staatsexamen, ich habe lange gehadert, ob ich überhaupt das Referendariat mache, habe nach dem zweiten dann eine Weile freiberuflich als Unternehmensberater bei McKinsey gearbeitet und dachte, okay, neben der DIS kann ich ja ein bisschen Anwalt machen. Und dann kam so eins zum anderen, ich bin da einfach hängen geblieben. Also Journalismus habe ich tatsächlich an den Nagel gehängt. Tut mir auch immer leid und diskutiere immer viel über die Berufsaussichten von Journalisten. Das war mal ein Traumberuf, aber die Bedingungen sind immer schwieriger geworden. Und nachdem Jura sich so aufgedrängt hat, bin ich dann doch dabei geblieben. Ja, und dann war die Frage mit Anwalt. Da habe ich heute Morgen beim Joggen drüber nachgedacht. Warum Anwalt? Und ich glaube, der Anwaltsberuf ist nicht für jeden das Richtige, aber er ist genau die richtige Berufswahl für die Menschen, die neben Interesse für Jura noch eine zweite Neigung und Fähigkeit mitbringen. Wer diese zweite Neigung hat, der kann das meiste aus dem Beruf raus und der bekommt wirklich Wirksamkeit und Spaß und Erfolg und all diese Sachen. Und diese zweite Fähigkeit ist Kommunikation. Die Fähigkeit, mit Menschen zu sprechen, das So What hinter dem Rechtsproblem zu identifizieren, um aus dem Rechtsproblem die Lösung für das Lebensproblem zu machen. Das ist das, was Anwälte können. Das muss ein Wissenschaftler nicht. Selbst ein Richter muss das nicht. Der kann ein Urteil schreiben. Und es gibt auch manche Anwälte, die es nicht brauchen, die lieber im Hinterzimmer die Gutachten schreiben. Aber wenn man es kann und Spaß daran hat, mit Menschen zu reden, dann ist Anwalt genau der richtige Beruf. Und dieser Erfolg, die Fähigkeit umzusetzen, wirkt sich total aus in einem Return. In dem Erfolg oder der Anerkennung, in der Wirksamkeit, dass man sieht, dass das ein Unterschied, was man macht. Sorry für die lange Antwort.
Na, ich kann das nur unterstreichen und die Antwort begeistert mich. Genau das trifft auch so, ja, meine Lieblingsaspekte am Anwaltsberuf. Ich mag das auch wahnsinnig gerne. Jetzt hast du gesagt, welche Fähigkeiten man mitbringen sollte, aber was neben Kommunikation und neben Jura, natürlich kein Quatschjura, aber neben Jura, was fasziniert dich am meisten an unserem Beruf? Was liebst du so sehr am Anwaltsein?
Da komme ich fast zurück nochmal auf die Sache und werde ein Stückchen konkret. Da kommt ein Mensch zu mir, ob jetzt ein Unternehmer oder eine Privatperson, ganz häufig im Augenblick mit Fällen aus dem Äußerungsrecht, also die in der Öffentlichkeit stehen. Und es sieht auf dem ersten Augenblick so aus, als gäbe es eine rechtliche Frage zu klären. Aber wenn man genauer hinschaut, als Anwalt mit ein bisschen Erfahrung, sieht man, das Bedürfnis ist eigentlich gar kein in erster Linie juristisches. Wenn man ein bisschen mit den Menschen spricht, arbeitet, rausfindet, was sie eigentlich brauchen, lernt man dabei manchmal, dass die Lösung manchmal woanders ist. Sie ist vielleicht auch juristisch zu erreichen, aber manchmal immer ein Umweg. Und das ist so großartig kreativ. Wir können Lösungen finden und nicht einfach nur ein Rechtsproblem wie eine Klausur runterschreiben oder ein Urteil schreiben mit dem Sachverhalt, den die Parteien sich so ausgedacht haben. Ich wette, es gibt auch oft Richter, die sich denken, ich schreibe hier ein Urteil, aber das löst nicht das Problem, was diese Menschen haben. Das kann man manchmal in einer Güteverhandlung. Und als Anwalt hat man die Möglichkeit zu gestalten. Man kann den Menschen wirklich helfen, bevor sie ein Problem haben. Ganz oft, idealerweise, wenn das Problem eingetreten ist. Und ich glaube, Steffi, das ist ja wahrscheinlich auch deine Geschichte. Du bist ja nicht zufällig hier als Rechtsanwältin und als Journalistin oder PR-Tante. Nein, so sagt man nicht.
PR-Tussi geht schon. Journalistin im engeren Sinn bin ich ja nun nicht, aber Pressetante, klar.
Warte mal, der Hurricane, wie war die Bezeichnung auf LinkedIn? Irgendjemand, das war eine Fremdzuweisung, ne? Wie wurdest du bitte?
Ja, auf Instagram entstanden, hat eine liebe Kollegin über mich geschrieben, Orkan der Rechtspflege.
Orkan, das war's, nicht Hurricane. Genau. Aber das ist genau die Möglichkeit, die haben wir Anwälte, die haben andere Juristen nicht so sehr. Also da dürfen die auch neidisch auf uns sagen, da dürfen wir es auch mal raushängen lassen als Anwälte. Die gestalten, wir haben kreative Ideen und können sie umsetzen. Ja, und das muss man nicht. Also wer keinen Bock darauf hat, der muss nicht als Anwalt arbeiten. Auch selbst als Anwalt kann man unkreativ sein. Weil wenn man die Fähigkeit und das Bedürfnis hat, etwas zu gestalten, dann im Anwaltsberuf. Das ist der richtige Beruf dafür.
Das sehe ich ganz genauso. Du hast jeden Tag neu die Chance, Kreativität auszuleben. Das finde ich auch so faszinierend. Und es gibt so viele Rechtsgebiete, da ist wirklich für jeden das Richtige dabei. Und jetzt kommen wir ein bisschen zu deinen Rechtsgebieten. Ich habe es eben schon erwähnt, du bist Fachanwalt für IT-Recht und Verfassungsrechtler. Ich finde, wenn man sich damit jetzt noch nicht so befasst hat, könnte das im ersten Moment nach einem krassen Gegensatz klingen. So ein bisschen wie KI gegen Papier oder so ähnlich. Dem ist letzten Endes aber gar nicht so. Es greift beides ja ineinander, oder nicht?
Wenn man will. Also man könnte natürlich sagen, IT-Recht, insbesondere mit der Spezialisierung auf Lizenzrecht, das ist ja eher Zivilrecht oder Urheberrecht und so weiter. Was hat denn das bitte schön mit der Verfassung zu tun? Aber das IT-Recht und gerade das Medienrecht, was wir hier in der Kanzlei viel betreiben, hat natürlich ständig Bezüge zur Verfassung. Das haben wir in der Corona-Pandemie erlebt, wo wir ständig an die mittelbare Drittwirkung von Grundrechten oder auch die direkte, unmittelbare öffentlich-rechtliche Wirkung von Grundrechten stoßen, zum Beispiel im Äußerungsrecht, wenn es um die Frage geht, wie ist eigentlich Artikel 1, die Würde des Menschen und das daraus resultierende allgemeine Persönlichkeitsrecht und Artikel 5, die Meinungsfreiheit, gegeneinander abzugrenzen in der praktischen Konkordanz, in der Abwägung. Und da ist man so tief drin im Verfassungsrecht und jetzt auch im Augenblick überall, wo es um Äußerungen im Netz geht, haben wir es mit Verfassungsrecht zu tun. Und dann sehen wir auch die Unterschiede zwischen deutschem Verfassungsrecht und dem amerikanischen oder dem internationalen, wo einfach Plattformbetreiber andere Werte haben. Ordentliche demokratische Werte, aber wir stellen dann auf einmal fest, dass das, was wir uns im Grundgesetz überlegt haben, nicht gut passt zu dem, was sich ein Herr Zuckerberg oder ein Herr Musk ausdenken. Ob die sich wirklich an einer Verfassung orientieren, sei nochmal dahingestellt. Aber ja, ganz, ganz dicht beieinander.
Ja, das ist ein Wunderpunkt, den du da angesprochen hast, Plattformen, Community-Richtlinien. Zu dem Thema Hass und Hetze kommen wir gleich noch ein bisschen. Lass uns doch mal vielleicht ein bisschen natürlich im Rahmen der Verschwiegenheitspflicht so ein bisschen in deinen digitalen Aktenschrank schauen. Ich habe nämlich gesehen, du berätst mit deiner Kanzlei, das Team besteht inzwischen aus über 30 Menschen, berätst du unter anderem Software, Automobilhersteller in IT-rechtlichen Fragestellungen. Ich will noch mal so ein bisschen bei IT bleiben. Was kann man sich da genau drunter vorstellen? Was sind so die typischen rechtlichen Fragestellungen in diesem Bereich, in diesen Mandaten? Automobilhersteller.
Abgesehen von dem allgemeinen IT-Recht, was ja oft mit Softwareimplementationen zu tun hat, was worunter man sich was vorstellen kann, sind wir sehr stark spezialisiert in diesem Bereich, den du ansprichst. Wir beraten Automobilhersteller dabei bei der Frage, welche Open-Source-Software in Autos oder bei deren Produktion eingesetzt werden kann. Also alle modernen Fahrzeuge sind ja Computer, nicht nur einer, in so einem Fahrzeug stecken ja etliche Computerprozessoren mit eigenem Betriebssystem drin. Und ganz oft oder fast immer laufen die unter Open-Source-Software, mit Open-Source-Software als Betriebssystem oder auch auf der Application-Ebene. Und da hat man ganz viele Lizenzbedingungen, Tausende tatsächlich, die einerseits kostenlose Nutzung ermöglichen, aber an Bedingungen geknüpft sind, wie zum Beispiel, wie sie verknüpft sind, dass abgeleitete Werke auch unter entsprechenden Lizenzen stehen. Und da muss man ein bisschen was von der Technik verstehen. Wir haben unser Buch darüber geschrieben, über Open Source. Es ist ein Orchideenfach innerhalb des IT-Rechts. Also wir untersuchen Software, das ist der technische Teil, und müssen dann juristisch die Lizenzbedingungen dabei auswerten und die Sachverhalte. Als Compliance-Aufgabe möglichst im Vorfeld, nicht wenn es zu einer Verletzung kommt, sondern bevor die Autos gebaut werden, prüfen wir, ob die so eingesetzt und auf die Straße gehen dürfen.
Das heißt, man muss ja unglaublich viel technischen Sachverstand auch mitbringen, um da durchzusteigen.
Ja.
Den habt ihr offensichtlich, denn ihr entwickelt selbst auch Systeme zur automatisierten Lösung von rechtlichen Problemen mit KI. Mhm. Ich finde, so ein bisschen ist das bei dir sowas wie die logische Konsequenz davon, dass du ja schon vor Urzeiten, wie hieß es, glaube ich, onlineberatung.com, unterhaltsberechnung.com gegründet hast und das zu einem Zeitpunkt, als das eigentlich noch so ein bisschen Sci-Fi war. Plauder mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Okay. Sind die Systeme eher für euch? Sind die für den Rechtsmarkt im Allgemeinen? Was können die so? Was sind das für Tools?
Da blenden wir zurück quasi auf das Jahr 2001, als ich mich selbstständig gemacht habe als Anwalt und gewartet habe, dass der Erste vorbeikommt mit dem abgefahrenen Außenspiegel. Ich habe ja mich wirklich mit so einer Mini-Kanzlei niedergelassen. Ich dachte, ich schreibe dem hier noch eine Doktorarbeit oder sowas. Das habe ich dann schnell sein lassen. Der Anfang war quasi überhaupt erstmal Online-Rechtsberatung zu erbringen, wo man sich gefragt hat, ist das womöglich gewerblich? Ist das standesrechtlich überhaupt zulässig? Ist das nicht ein unzulässiger Dumpingpreis, wenn man für 80 Euro einen Rechtsrat erteilt? Heute würde man den gar nicht mehr verkaufen können zu dem Preis wahrscheinlich. Wir haben dann angefangen, Tools zu entwickeln für Mandanten. Also das, was bis heute noch besteht, sind Tools, und das muss jetzt zunächst mal gar nicht KI-basiert sein, sondern einfach zur Standardisierung, weil die Sachverhalte gerade im Open-Source-Bereich wiederholen sich ständig. Aber auch Sachverhalte wie zum Beispiel die Frage, ob ein Werkunternehmer in Wirklichkeit scheinselbstständiger Arbeitnehmer ist. Diese Frage knüpft an Kriterien an. Das ist schon die erste KI-Technik, wenn man so will, nämlich ein Scoring-Verfahren, wo man einfach Punkte zusammenzählt, die in Abhängigkeit zueinander stehen. Und das kann ein Tool besser als ein Mensch. Ein Mensch kann das natürlich, der ist dann sein Urin, sein Bauchgefühl und seine Erfahrungen bewertet alles zusammen. Aber ehrlich gesagt, ein Tool zählt einfach 80 Kriterien zusammen und sagt, du bist drüber oder drunter oder im Graubereich, und das hilft Unternehmen, solche Entscheidungen zu treffen, gerade auch so Abwägungsentscheidungen, wo Juristen sagen, Abwägungen, das kann nur der Mensch, das kann niemals eine Maschine. Wir wissen heute natürlich, dass das anders geht. Und so haben wir viele verschiedene Tools, überall dort, wo eine Rechtsfrage häufiger aufkam, haben wir für Mandanten Tools entwickelt. Und tatsächlich nicht so sehr bei uns intern. Also natürlich nutzen wir Tools, so wie jeder andere auch, aber wir haben nicht Tools entwickelt, um die anwaltliche Arbeit damit leichter zu machen, sondern um eigentlich unseren Mandanten, das sind hauptsächlich Rechtsabteilungen, die Arbeit zu erleichtern. Ja.
Okay. Ihr forscht aber auch ganz viel auf diesem Gebiet. Ich glaube, es gibt auch so ein Kooperationsprojekt mit dem Bayerischen Wirtschaftsministerium, wenn ich mich recht erinnere.
Ja.
Was macht ihr da? Das finde ich ja auch super spannend.
Vor 3 Jahren haben wir angefangen, also mit ein bisschen Vorlauf davor noch zu sagen, also wir stoßen an Grenzen an das, was bei dem, was man an Tools für Mandanten entwickeln kann, weil das ja praktische Anwendungen sind. Und dann haben wir festgestellt, dass es gibt eigentlich da Fragestellungen, die wären spannend, da würden wir gerne mehr dazu erfahren, weil es Spaß macht, aber auch, weil wir Wissen aufbauen wollen. Wir wollten vor 3 Jahren mehr wissen, wie man mit Chatbots oder mit KI oder Methoden Rechtsprobleme lösen kann. Damals gab es noch kein ChatGPT oder wir haben es noch nicht gesehen. Und da hatten wir damals einen Forschungsantrag gestellt ans Bayerische Wirtschaftsministerium und dann gemeinsam mit der Uni Würzburg, und zwar nicht den Juristen, sondern den Informatikern, ein 3-jähriges Forschungsprojekt betrieben. Und das war Grundlagenforschung und das war im Grunde ein Volltreffer, weil wir haben damals schon Rechtsprobleme mit KI, mit Language Models, noch bevor ChatGPT aufkam, versucht zu lösen. Mussten ganz viel wegwerfen, wie man sich vorstellen kann, als dann tatsächlich ChatGPT aufkam, weil die Modelle, die wir vorher hatten, die sind da natürlich nicht rangekommen und machen jetzt auch einfach Grundlagenforschung, welches der Modelle funktioniert für Jura am besten und vor allem, wie ist die Strategie, um richtig zu prompten? Und es stellt sich heraus, man braucht da gar keine besonderen Techniken, weil die Techniken sind schon da. Man muss gar nicht eigene Tools entwickeln, aber man braucht Strategien. Man muss wissen, dass man mit mehreren Stufen ein Rechtsproblem in Claude oder ChatGPT oder wie sie heißen, reinbringt, wenn man brauchbare Ergebnisse daraus erzielen will. Da kann man jetzt ganz, ganz lange drüber sprechen, da halten wir Vorträge drüber, wie man einen Vertrag auf Wirksamkeit prüft, auf Kollision, auf Günstigkeit. Und das geht nicht einfach nur, indem man ihn reinwirft, sondern man braucht da schon Strategien zum Prompten.
Ja, oder einfach gesagt, du musst die richtigen Fragen stellen, sonst funktioniert es einfach nicht vernünftig.
Wie bei einem Anwalt ja auch. Wenn du einfach dem Jurastudenten den Vertrag hinwirfst und sagst, prüf mal, dann kriegst du vermutlich nicht das Ergebnis, was du haben willst. Wenn du hin und her gehst und sagst, such mir erstmal die Klausel, such mir, ob sie günstig ist, such sie, ob sie wirksam ist, such mal, ob sie im Widerspruch steht zu der und der Richtlinie, dann kriegst du prüfbare Ergebnisse. Deswegen sage ich auch auf den Vorträgen, man muss sich ChatGPT vorstellen wie ein Student im 7. Semester. Hat alles Wissen, hat viel Zeit, aber hat keine Erfahrung, keine Ahnung, was du wissen willst. Und du musst mit ihm in Dialog treten und ihn manchmal nochmal neu aufs Gleis setzen.
Das trifft, glaube ich, ganz gut. Ich habe ein ganz tolles Gespräch geführt mit Holger Ratte. Haben wir live in Freiburg aufgezeichnet, auch zum Thema, braucht es in Zeiten von ChatGPT noch Richter? Und er vertritt die Auffassung, dass es so eine Art sehr guter Azubi ist, wenn du ihn richtig anleitest. Ja, also KI ist ein richtig guter Azubi, wenn du weißt, wie du den Azubi führen musst. Also in die Richtung geht das bei dir ja auch. Fand ich auch ganz, ganz spannend.
Und ich würde nochmal anknüpfen, als ich vorhin gesagt habe, zu den Fähigkeiten als Anwalt. Das Rechtliche wird in den Hintergrund treten. Die Fähigkeit zu wissen, wo in welcher Norm was drinsteht, das ist zwar praktisch, aber das kann uns die KI tatsächlich abnehmen. Was sie uns nicht abnehmen kann, ist das Sehen des Problems des Menschen, das Sehen, dass das Rechtsproblem nicht das Lebensproblem ist. Das ist das, was wir noch besser können. Aber für den anderen Teil, wo die Leute glauben, dass sie dafür den Juristen brauchen, das ist ein bisschen das Missverständnis. Sie glauben, die Frage ist schwierig und deswegen brauchen Juristen. Diese Frage kann man künftig noch viel besser mit KI lösen. Das ist das, was ja auch in der Praxis der Student macht, der Referendar. Die Rechtsfragen, die materiellen, die machen ja nicht die erfahrenen Anwälte, sondern das machen die Referendare, laufen hier gerade im Hintergrund durchs Bild. Und da wundern sich die Leute auch, dass die anscheinend höchste Wertschöpfungsstufe, nämlich die Rechtsproblemlösung, eigentlich der Referendar macht. Aber das, was der Anwalt braucht und kann, ist eigentlich das So what. Was mache ich jetzt mit dem Rechtsproblem? Bei dem Rechtsproblem kommt ja sowieso raus, kann so oder so sein, einerseits, andererseits. Aber daraus kann man dann tatsächlich die Strategie ableiten, wie man in dem Fall vorgeht. Und dafür braucht man noch eine Zeit lang die Menschen.
Ja, zeitlang, ich hoffe, sehr, sehr lang. Und ich glaube, es kommt genau der Punkt hinzu, den du vorhin eben auch schon angesprochen hast, dass du dir die Situation genau anguckst und auch erfasst, was will der Mandant eigentlich. Das finde ich ganz spannend, weil das so ein Punkt ist, wo KI natürlich an alle Grenzen stößt, ja, und kläglich scheitert. Ich schreibe gerade einem Buch mit eines lieben Kollegen, liefere da einen Beitrag und zur Einleitung habe ich so ein bisschen mit ChatGPT auch rumgespielt, um so ein bisschen rauszuarbeiten, was die Bedürfnisse eines Mandanten sind, was der Mandant vom Anwalt erwartet. Und habe dann immer Folgefragen gestellt und es war, als würde sich die Katze in den Schwanz beißen. ChatGPT konnte auch mit den unterschiedlichen Prompts mir immer wieder nur sagen, ja, das Bedürfnis des Mandanten ist letzten Endes, dass die Bedürfnisse des Mandanten erkannt werden. Und die können aber sehr vielschichtig sein. Also und ich glaube, dafür wird es uns noch sehr, sehr lang brauchen. Und ich glaube, wir könnten uns beim Thema KI total verquatschen. Vielleicht machen wir da irgendwann nochmal einen Nachklapp zu euren Forschungen. Ein Thema, das mir unfassbar am Herzen liegt und dir auch, und das gehört bei dir zu den ganz, ganz großen Themen, die du bespielst, das ist unser Rechtsstaat und das sind unsere Grundrechte. Und wenn es um die Verteidigung unseres Rechtsstaates, unserer Grundrechte geht, machst du von niemandem Halt. Ich habe es vorhin schon angeteasert, ist völlig egal, Zuckerberg, Musk, ist wurscht. Du legst dich aus gutem Grund auch mit den ganz Großen an und hast da einen langen Atem. Und ich habe ein sehr, sehr schönes Interview gesehen in der FAZ und da wurde einleitend geschrieben, Hausbesuch bei einem Hartnäckigen. Musste ich sehr schmunzeln. Und in deinem Fall zahlt sich Hartnäckigkeit ja regelmäßig aus. Und dir ist es zum Beispiel gelungen, 2017 Facebook zum ersten Mal überhaupt vor ein deutsches Gericht zu zerren. Ich glaube, das war der Fall Anas Modamani.
Ja, richtig.
Stichwort Merkel-Selfie, ne?
Selfie mit die Kanzlerin, genau.
Und auch für Renate Künast hast du 22 ein wirklich wegweisendes Urteil in Sachen Schutz in sozialen Netzwerken erstritten. Ich will jetzt inhaltlich gar nicht so auf die Fälle eingehen, weil ich glaube, alle Interessierten haben das mit Spannung verfolgt und es wurde auch überall dazu publiziert. Deswegen will ich da jetzt gar nicht so tief einsteigen. Was mich interessiert, warum ist es dir persönlich so wahnsinnig wichtig, Mandate zu übernehmen, die eben mit Schutz vor Hass und Hetze zu tun haben?
Ich glaube, Steffi, wir Juristen können nicht alle Probleme auf der Welt lösen. Aber die wenigen Probleme, die juristisch lösbar sind, sollen gefälligst auch gelöst werden. Und es ist unerträglich, dass man sieht, da ist etwas, das ist eindeutig rechtlich zu klären. Das ist eindeutig rechtswidrig, teilweise auch strafbar. Das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Und trotzdem funktioniert das Recht nicht. Es funktioniert nicht, weil Leute die Macht oder das Geld haben, sich über das Recht hinwegzusetzen. Und das ist etwas, da krampft sich bei mir alles zusammen, wenn ich einfach sehe, dass die Strategie früher von Meta und heute von X darin besteht zu sagen, wir gucken einfach mal, wo wir durchkommen, wo wir uns drüber hinwegsetzen können oder wo wir als Recht einfach gerade herausbrechen können und zwar letzten Endes entweder durch Sturheit, durch Geld oder indem wir die demokratisch gewählten Vertreter lächerlich machen, wie wir es bei EU-Kommission durch Elon Musk in letzter Zeit sehen. Die kommen immer wieder mit neuen Ideen auf und das Recht ist ja eigentlich sehr defensiv und vornehm, weil das Recht geht naiverweise davon aus, dass sich jeder schon dran halten würde. So funktionierte es früher, als man gesagt hat, wir machen Regeln und die Unternehmen versuchen sich bestmöglich dran zu halten und nur im äußersten Fall muss man sie mal zur Raison bringen. Aber mittlerweile haben wir Unternehmen, die sagen, Recht interessiert uns nicht, es sei denn, es wird so teuer in der Umsetzung bei der Verletzung, dass man sich doch dran halten muss. Und das ist für uns neu. Das haben wir nicht erkannt und wir haben da viel zu lange zugeguckt und dadurch ist es schon passiert, dass das Recht, was geschrieben ist, mit dem Recht, was empfunden wird in der Praxis, auseinanderdriftet, dass sich Leute wundern, ja wie, wieso ist Spielbeleidigung überhaupt strafbar? Wieso sollten wir Volksverhetzung überhaupt unter Strafe stellen und verfolgen? Es passiert doch ständig und das ist schlimm und da sehe ich eine Verantwortung für uns als Juristen und zwar auch als die Anwälte, die Möglichkeit, die Ressourcen haben, sich da einzusetzen, notfalls eben auch pro bono und in der Freizeit sich zu engagieren, weil wir dürfen das Recht nicht allein lassen. Es ist nicht nur dafür da, uns zu ernähren, damit wir Geld verdienen, sondern das ist ein bisschen theatralisch, ne? Ich meine, nur weil man einen Eid geschworen hat auf die Verfassung, die man zu verteidigen hat oder wenigstens zu achten hat, heißt es natürlich nicht, dass man dass jeder Einzelne seine Freizeit dafür verbringen muss. Aber irgendjemand muss es machen. Und ich habe früher gedacht, als kleiner Anwalt, damals 2017, ich habe irgendwie erkannt, okay, die Haftung beginnt erst mit Bösgläubigkeit, also erzeuge ich Bösgläubigkeit, zeige, wie das funktioniert und dann wird es schon jemand anders machen. Und dann habe ich festgestellt, es kommt kein anderer. Außer dann irgendwann Hate Aid, Jahre später eine Organisation und auch die sind ganz, ganz alleine. Es gibt viel mehr Leute, die daran arbeiten, das Recht systematisch zu demontieren, die Lücken, die Schwächen darin zu sehen. Und ich habe so viel Aufmerksamkeit bekommen, auch damals durch den Prozess. Ich habe irgendwann gesagt, ich kann mich nicht einfach zurückziehen. Ich muss die Diskussion weiter begleiten. Oh Gott, das klingt jetzt so, als wäre ich ein Getriebener und Abhängiger.
Nein.
Ich habe das Thema erkannt und es macht Sinn, es weiter zu verfolgen. Und es gibt zum Glück viele Mitstreiter, die das Thema auch erkannt haben. Und ich wiederhole mich an der Stelle. Ich glaube, als Juristen steht es uns gut an, das für das Recht auch einzutreten.
Das ist unsere Das ist unsere Aufgabe. Was ich spannend finde, ich kann das alles wahnsinnig gut nachvollziehen. Was ich aber spannend finde, ist, dass du ja nicht nur sagst, okay, das sind Fälle, die haben Aussicht auf Erfolg. Da helfe ich jetzt, da unterstütze ich. Nein, du gehst ja noch viel weiter, sondern du übernimmst auch solche Mandate, bei denen von vornherein völlig klar ist, dass du was noch nie Dagewesenes möglich machen musst, um Erfolg zu haben.
Oh, das hast du gut erkannt.
Das ist ja nochmal ein ganz anderes Level.
Und das heißt im Grunde genommen auch, in Kauf zu nehmen, dass man den Fall verliert. Also ja, ja. Reinzugehen und zu sagen, so, diesen Fall führen wir, egal wie er ausgeht. Ja. Es kann sogar gut sein, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir ihn verlieren, aber damit zeigen wir auf, dass da ein Problem besteht. Und das ist echt blöd zu verlieren, weil mein erster und der wichtigste große Fall, den habe ich ja formal gesehen, verloren. Der Fall vor dem Landgericht Würzburg, Anders Modamani, gegen Facebook ist verloren worden. Aber das war der produktivste Fall überhaupt. Der hat nämlich gezeigt, dass wir eine Regulierung des Gesetzgebers brauchen. Der hat gezeigt, dass erstens sich Facebook nicht von selbst ans Recht halten wird und zweitens, dass das Recht, was an der Stelle eigentlich materiell offenkundig war, also es war völlig klar, dass Anders Modamani im Recht war, aber es war nicht durchsetzbar, weil wir nicht die entsprechenden Gesetze hatten. Jetzt haben wir sie. Und im Grunde genommen, vielleicht beißt sich Zuckerberg sogar sonst wohin, weil er hat mit seiner Sturheit im Grunde genommen eine Verschärfung des damaligen Netzwerkdurchsetzungsgesetzes geschaffen, was am Schluss dann natürlich auch dazu geführt hatte, dass der Digital Services Act noch härter, noch bissiger ausgestaltet werden musste, weil man eben gesehen hat, auf europäischer Ebene, von allein geht das nicht. Mit netten, runden Tischen, wie es Heiko Maas am Anfang versucht hat, kommen wir dem Problem nicht bei, nicht in Zeiten von Elon Musk.
Ja, der greift ja sowieso massiv in die öffentliche Meinungsbildung ein, momentan, auch gerade im amerikanischen Wahlkampf. Ich rege mich regelmäßig ganz, ganz furchtbar auf. Das sind ganz schlimme Entwicklungen, weil ich finde, du kannst als Plattformbetreiber nicht so steuern, wer darf nicht, was wird gezeigt, was nicht. Mhm. Das sind ja ganz, ganz abstruse Entwicklungen. Und ich bin ein großer Fan davon, dass du dich immer wieder so stark machst gegen Hass und Hetze im Netz, weil ich wahrnehme, ist aber nur mein persönlicher Eindruck, dadurch, dass die ganzen Community-Richtlinien, die existieren ja theoretisch, praktisch, selbst wenn du aktiv meldest, und das mache ich am laufenden Band, insbesondere auf TikTok, ich bekomme ja immer die Mitteilung, kein Verstoß. Und das aber bei einer Äußerung, die definitiv weit die Grenze von 185 StGB überschreitet, ja, vielleicht sogar 130. Es funktioniert einfach nicht. Und ich habe zunehmend das Gefühl, dass, wenn wir uns da nicht stark machen, uns nicht einsetzen, nicht helfen, dass dann so eine Art Gewöhnungseffekt bei den Nutzern einsetzt. Mhm. Ist das auch dein Eindruck? Je öfter Dinge geäußert werden,
absolut.
Ich weiß nicht, wie oft ich, ja, eine verbotene SA-Parole, ich will sie jetzt gar nicht wiedergeben, fängt mit alles an, wie oft ich die gemeldet habe und wie selbstverständlich die immer wieder kommentiert wird. Mhm. Und ich befürchte, das führt zu einer Gewöhnung. Wie siehst du das?
Es ist quasi so, als würde man ein Gewohnheitsrecht gegen das geschriebene Recht erzeugen. Also ob das jetzt bewusst so produziert wird oder ob sich das ergibt, aber das ist genau das Ergebnis. Die Plattformbetreiber versuchen, ihre eigenen Systeme durchzusetzen. Teilweise sind die Gemeinschaftsstandards eigentlich reine Lippenbekenntnisse, zu denen sie selbst nicht stehen. Aber die Leute wundern sich, und vor allem junge Leute. Junge Leute wachsen auf mit den Regeln aus den sozialen Netzwerken, wie sie angewendet werden. Die wissen ganz genau, wie man Strikes auf YouTube bekommt. Die wissen sogar, wie man das aktiv einsetzt, durch Meldungen Urheberrechtsstrikes zu erzeugen, um Leute aus dem Weg zu schaffen. Ja. Die kennen dieses System. Wenn man denen dann aber sagt, es geht eigentlich darüber, ein rechtliches System, das steht höher, dann schauen die einen und sagen, ja, das sagst du nur so, aber das erleben wir ja nicht. Wir sehen ja nicht, dass das Recht wichtiger ist als Gemeinschaftsstandards oder dass sich die Plattformbetreiber daran halten müssen. Das ist schlimm. Und damit können wir uns ja nicht abfinden. Und TikTok, was du erwähnt hast, die stehen noch auf meiner Bucketlist. Also wenn du mal einen Fall hast, der sich gut eignet, am besten noch mit einem Protagonisten, der bereit ist, dafür auch einzustehen, sichtbar zu sein. Das ist nämlich das Schwierige daran. Dann sag mir bitte rechtzeitig Bescheid. Ja, also du hast mich ja auf TikTok gezerrt, Steffi. Ist dir das eigentlich klar, dass du nur deinetwegen ich einen TikTok-Account gemacht habe?
Das ist mir klar, weil du das gepostet hast. Und das war eine persönliche kleine Feierstunde für mich. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, du hast es auf X. Ich glaube, auf X hast du einen ganz kurzen Post. Mhm. Steffi Bayrich hat gesagt, ich muss nach TikTok gehen, also mache ich das jetzt wohl. Da habe ich mich so drüber gefreut, ich habe sogar einen Screenshot davon.
Also so, Steffi, du hast ja mal offenbart auf LinkedIn, dass eine Kampagne läuft auf X. Also und zwar nicht die Kampagne Reclaim TikTok, sondern dass die Gegenseite TikTok flutet mit Material, mit vorgefertigten, also eigentlich, wieso erzähle ich das eigentlich? Du hast doch die Geschichte vorgebracht, aber die Geschichte war, als ich gesagt habe, okay, dann müssen wir wohl dagegen halten. Und dann bin ich quasi mit der ganzen Reclaim TikTok Bubble rübergegangen und gesagt, probier's mal aus. Und es war schwer, dieses kurze Videos machen, also so ein 60-Sekunden-Video, dafür braucht man eine Stunde. Das ist Hölle. Also.
Ich fand es auch am Anfang wahnsinnig schwierig. Ich glaube, ich habe für die ersten Videos 20, 30 Anläufe gebraucht, weil ich es nicht, also ich kann mich kurz fassen. Ich mache es nicht gern, aber ich kann es. Aber 60 Sekunden sind einfach nichts. Inzwischen kannst du ja, ich glaube, bis 10 Minuten, da hat man ja so ein bisschen mehr Luft. Und inzwischen finde ich es fast einfacher für TikTok zu produzieren, als für Instagram. Weil bei Instagram bist du ja immer noch für Reels limitiert auf 90 Sekunden. Da kannst du es dann aber immerhin noch als Beitrag. Aber immerhin haben wir ja jetzt 10 Minuten auf TikTok. Das ist dann schon besser zu handeln, weil in 60 Sekunden kannst du nicht mehr als einen Slogan transportieren.
Ich glaube, auf TikTok kommt man irgendwann sogar über die 10 Minuten hinaus. Ich glaube, mit einer bestimmten Anzahl von Follower darf man mehr. Aber meine Videos, ich habe es aufgegeben, kurze Videos zu machen. Ich mache dann immer noch meine 10, 12 Minuten Videos. Die mittlerweile laufen die am besten auf LinkedIn. Es ist total erstaunlich, was sich da entwickelt hat. Und auf Instagram lade ich sie hoch und dann brechen die irgendwann ab und dann sind die Leute genervt. Aber ich habe keine Lust, das Zeug für Instagram zu schneiden. Ich mache ja immer Low-Budget-Produktionen. Ich mache ohne Schnitt. Ich speichere den aus dem OBS, lade das Ding hoch und gehe nach Hause. Und wenn ich eine Million Abonnenten habe, wie Kollege Solmecke oder sowas, dann stelle ich jemanden ein, der sich drum kümmert. Aber vorher mache ich das alles ganz spontan und ohne Schnitt und ohne Post-Production. Ich muss ja nebenher noch so diese Kanzlei hier führen. Deswegen, da wird manchmal auch gejammert, aber ich mache weiterhin diese Billigproduktionen.
Ich finde, sie wirken aber jedenfalls nicht billig und du hast damit wirklich viel Erfolg. Also auch auf X hast du ja wahnsinnig viele Follower. Da sind sogar, glaube ich, unfassbare 98.000 oder so.
Oh. Ah, das sind wahrscheinlich alles Bots, ja. Aber ja, das ist eine Menge. Und das macht es auch schwierig, das zu verlassen und zu sagen, so wie viele und was eigentlich richtig wäre, zu sagen, ich kann diese Plattform von Elon Musk nicht weiter bespielen. Bin aber trotzdem noch unterwegs dort.
Bist du, und ich habe deinen Take sehr gefeiert, das hast du ja groß promoted, das eine Verfahren gegen dich. Wenn du verlierst, dann löschst du dich. Ich war begeistert, ich habe es geliebt. Und auch auf YouTube und TikTok laufen deine Videos wirklich, wirklich gut. Und was du gesagt hast, dass Videos inzwischen auch auf LinkedIn laufen, habe ich auch festgestellt, als ich angefangen habe, immer mal so wieder eins von Instagram auch mal da zu veröffentlichen, lief das nicht so gut, inzwischen schon. Finde ich eine ganz spannende Entwicklung. Und da gehört's auch hin, finde ich. Man kann das überall durchaus.
Ja, da hat sich was getan. Also ich poste zwar trotzdem meistens die Sachen irgend früher später überall. Ich habe gestern ein Video gemacht zum Beispiel über IT-Implementationen, warum sie schief gehen. Das ist ein total fachliches Thema. Das gehört auf LinkedIn. Man kann es trotzdem auf X bringen oder auf TikTok wahrscheinlich interessiert es keine Sau, aber kann man trotzdem dort abwerfen. Aber auf LinkedIn werden solche Beiträge tatsächlich auch wirklich gut diskutiert, weil die Fachöffentlichkeit, Kollegen sind auf LinkedIn und diskutieren dort mit. Und das macht auch echt Spaß dort. Also ist auch ein raues Pflaster geworden und wir haben auch dort das Problem, dass dort rechtswidrig Beiträge gelöscht oder nicht gelöscht werden. Also da werden wir uns auch noch kümmern. Also die Reihenfolge ist TikTok und dann LinkedIn oder andersherum, aber da werden wir uns drum kümmern müssen.
Und ich freue mich drauf und du kannst jetzt schon wirklich sicher verbuchen. Du kriegst dann von mir wieder eine Anfrage zu einem Update, weil über solche Dinge will ich natürlich auch sprechen. Es fällt mir gerade ein, worüber wir auch ganz kurz noch sprechen könnten. Da hätte ich nämlich gerne deine Einschätzung. Und du hast es bestimmt mitbekommen.
Ja.
Das neue kleine Game von der JA. Das ist ja so eine Art, ich habe heute Morgen dazu einen Beitrag veröffentlicht. Also wenn wir diese Folge ausstrahlen, war es natürlich nicht heute Morgen, sondern ist schon ein paar Tage her. Es ist so eine Art Candy Crush direkt aus der Hölle. Und Chad soll ein Tradwife vor einem Talahorn retten. So wird's beschrieben. Es ist unsäglich. Du musst immer irgendwelche Dinge kombinieren. Das sind dann entweder blutige Messer und was weiß ich. Und dann kannst du Soundeffekte erzeugen, wenn du eben ein paar Treffer hast, so wie bei Candy Crush auch. Und dann kriegst du entweder den Slogan abschieben und es erscheint ein Flugzeug oder du kannst, glaube ich, drei Lastenfahrräder kombinieren und dann kriegst du einen Motorisierungssound. Ich habe es mir nicht angeguckt. Ich habe nur einen Beitrag dazu gelesen und vor einer Woche oder zwei hatte ich einen Screenshot davon gesehen und dachte wirklich, bitte lass es fake sein. Jetzt musste ich heute feststellen, nein, es ist nicht fake. Dass es abscheulich ist, ist klar. Aber ist das nicht schon rechtlich relevant? Das würde mich interessieren aus deiner Wahrnehmung.
Ist es bestimmt. Und wir rennen wieder mal hinterher. Und das ist auch der Grund, warum man sich nicht schlafen legen kann, weil die rechtliche Bewertung davon, also die Gamifizierung von politischer Propaganda, brauchen wir gar nicht vertiefen, dass das natürlich etwas ist, wo die Rechte besonders gut ist, wo sie besonders agil ist und wo sie besonders wirksam und gefährlich ist. Gar keine Frage. Die Frage für uns Juristen ist, wie reagieren wir da drauf? Wie lange brauchen wir, um zu erkennen, welche rechtlichen Möglichkeiten es gibt, um sie dann umzusetzen. Und bis dahin tritt genau der von dir beschriebene Gewöhnungseffekt an. Die Leute spielen das, ist ja lustig, es wird nicht gelöscht, das steht überall zur Verfügung und die Behörden sind die langsamsten dabei. Ich meine, das liegt nicht daran, weil das schlechte Juristen sind, sondern die müssen sich einfach durch so viele Ebenen abstimmen und wenn es darum geht, dass nicht ein Individualrechtsgut betroffen ist, wo man eine zivilrechtliche Klage erheben könnte, sondern dort, wo wir mit Strafanzeigen vorgehen müssen, dauert es einfach so lange, bis etwas passiert, bis etwas umgesetzt wird. Und das wissen natürlich die Akteure. Und deswegen, man muss denen fast gratulieren, dass sie wieder was Neues aufgestoßen haben, wo der Rechtsstaat sich erst sammeln muss. Und ja, wahrscheinlich unsere Aufgabe, sich darum zu kümmern. Jetzt ist die Gamescom in Köln. Kollegin ist heute Abend auf dem Weg dorthin und da sind ganz, ganz viele Rechtsprobleme, die unbearbeitet sind. Also ehrlich gesagt, die Gamer sind auf uns zugekommen und gesagt, hallo Herr Jun, was machen wir eigentlich mit den Communities, mit den Influencern, mit den Gamern? Wieso eigentlich findet das Recht dort nicht statt? Und da müssen wir hin, da müssen wir uns drum kümmern.
Ja, also ich habe nur kommentiert heute Morgen, kann das mal bitte jemand wegräumen? Ja, weil ich finde es unsäglich und was mir Sorgen bereitet, es ist ein Spiel. Also sehe ich durchaus auch die Gefahr, dass Kinder dieses Spiel zocken und damit in Berührung kommen. Und ich finde es unsäglich. Und deswegen finde ich so wichtig, was du in den Aufklärungs- und Erklärvideos oder auch in deinem Anwaltsalltag immer und immer wieder tust. Und offensichtlich finde nicht nur ich das ganz, ganz wichtig, sondern auch Menschen, die über die Vergabe von Preisen und Orden entscheiden. Ja, das müssen wir jetzt auch noch kurz droppen. Ich greife einfach nur mal ein paar raus, weil die Liste ist relativ lang. Du hast 22 den Max Dortu Preis, wobei ich immer nicht weiß, sagt man Dortu oder wie Hugenotten, sagt man Dortu? Dortu?
Oh, also er war ein Potsdamer.
Genau, Potsdamer.
1848, 49, deutsche Revolution aus der Zeit. Wie hat man damals das ausgesprochen? Also dort in Potsdam sagt man Dortu. Also die französische Aussprache verwendet man jedenfalls heute nicht in Potsdam. Der OB jedenfalls nicht. Bleiben wir bei Dortu.
Egal, du hast jedenfalls den Preis für Zivilcourage und gelebte Demokratie erhalten. Auch in 22 den Facts Heroes Award und großartig 23 den Bayerischen Verfassungsorden. Mhm. Einfach nur wow. Und ich habe mir das natürlich alles reingezogen, die Berichte darüber. Was mir aufgefallen ist, die Statements derjenigen, die dir diese Preise überreicht haben, waren ja selbst schon ein echter Ritterschlag. Und da muss ich mal kurz zitieren, habe es mir extra rausgezogen. Landtagspräsidentin Aigner hat gesagt, sie machen Mut, sich einzusetzen, etwas zu erreichen, was als Einzelleistung herausragend ist, was aber auch dem Allgemeinwohl dient. Und sie haben sich große Verdienste um unser Land erworben, sind daher für die Menschen in Bayern eine Inspiration, fand ich schon ziemlich stark. Potsdams Oberbürgermeister hat gesagt, Hass und Hetze müssen im Netz unterbunden und der Einzelne geschützt werden. Preisträger Chan Yo-Yun zeigt, wie das gelingt, nämlich in erster Hinsicht mit rechtlichen Mitteln. Fand ich großartig. Und was mich aber dazu bringt, abgesehen davon, dass du wahrscheinlich inzwischen ein eigenes Regal hast für die Auszeichnungen, du setzt dich immer so ein für andere, wenn es ums Thema Hass und Hetze geht. Du bist selbst aber oft Ziel von Kritik, gelegentlich auch oder öfter Hasskommentaren auf Social Media. Und da frage ich mich, aus welchen Kreisen kommt das eher? Also wenn wir jetzt einfach mal auf Kritik gucken, ist das eher aus Kollegenkreisen oder kriegst du Kritik von der interessierten Öffentlichkeit?
Steffi, lass mich kurz auf den ersten Aspekt eingehen. Diese Preise, die du erwähnt hast, sind großartig, aber irgendwie habe ich da immer so ein gewischtes Gefühl, weil die wirken so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Man kann sich auch mal fragen, wie die Vergabepraxis ist, wer kommt da und dann diese Festakte, ist das nicht ein bisschen gestelzt? Und dann sehe ich aber wiederum, was es bewirkt, also nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Ordensträgern, die da für einen Lebenswert ausgezeichnet werden und dass das Motivation schafft. Und ich muss zugeben, es wirkt auch bei mir. Also auch bei mir, und jetzt komme ich auf deine eigentliche Frage, wenn man gerade wieder unter Feuer steht und das Lab klagen, weil man irgendwie von verschiedenen Querdenkern drei einstweilige Verfügungen und Klagen wegen Urheberrechtsverletzung oder irgendwelchen anderen Quatsch, obwohl es in Wirklichkeit ja darum geht, einfach nur Videos aus dem Netz zu entfernen mit politischen Botschaften und Meinungen, dann fragt man sich ja schon manchmal, warum macht man das eigentlich? Weil der Reward, das Feedback, das kommt ja zeitlich versetzt zu einem anderen Ort. Und manchmal ist man einfach nur unter Feuer, juristisch mit Kritik oder Bedrohungen. Und jetzt zu deiner Frage, wer macht das? Teilweise ist das konzertiert, teilweise ist das ein Teil einer Strategie. Teilweise ist man einfach nur ein Teil eines Budgets, was bereitgestellt wird, um eine Agenda, ein Narrativ durchzusetzen, wo sich jemand sagt, wer auch immer, wir machen jetzt ganz, ganz viele Prozesse, um alle zu verklagen, die sich zum Beispiel zu der Frage Remigration äußern und wollen eine eigene Deutung davon durchbringen und eben auch vor Gericht. Und das ist neu, diese Litigation PR, dass man irgendwelche Prozesse führt, um eine andere Botschaft zu transportieren, meistens nicht mal die in dem Prozess relevant ist. Das ist neu und das ist gefährlich. Und jetzt, wir erleben zum Beispiel letzte Woche, Mimi Karma wird vom Bünd Sarah Wagenknecht abgemahnt für Meinungsäußerung, für Wertung. Ich habe es mir angeschaut. Diese Wertungen sind zum Teil glasklar zulässig und von der Meinungsfreiheit gedeckt. Und trotzdem unterwerfen sie sich. Sie müssen sich unterwerfen, weil sich ein kleiner Verein es nicht leisten kann. Und das ist schlimm. Also die Frage war ja, wer ist das? Zum Teil sind es Organisationen, die erkannt haben, dass man mit Angriffen, juristischen Angriffen, Klagen, aber auch mit der Anheizung von Shitstorms in sozialen Medien wirksam sein kann politisch, indem man also ein Narrativ platzieren kann, indem man Leute aufhetzt. Und da bin ich etwas immuner als andere, vielleicht auch, weil ich mir die Prozesse leiste, weil ich auch sage, okay, das kostet mich jetzt hier 10.000 Euro, diesen Prozess zu führen, I'll go for it, mache ich. Ich muss es machen, weil sonst müsste ich eigentlich mich abräumen. Das ist das, was ich meinte mit. Wenn das nicht funktioniert, so einen Prozess zu gewinnen, dann habe ich auch nichts mehr zu suchen. Also wenn in dem Prozess, den du angesprochen hättest, ich tatsächlich beim OLG dann verloren hätte, dann müsste ich einpacken. Ich habe nicht verloren. Das war, ich meine, die Sache war so klar, deswegen bin ich all in gegangen. Deshalb habe ich gesagt, okay, also das hier, da gehe ich wirklich mit allem rein. Der Tweet ist 1 Million Mal gesehen worden. Die meisten Leute haben ihn nicht richtig gelesen, war sehr amüsant. Aber das ist das, was passiert. Und normale Kritiker, die einfach nur schlecht drauf sind und dann deswegen kritisieren, ja, damit kann ich gut leben. Ein bisschen lästiger sind die Leute, die gleich mit den Morddrohungen kommen.
Ja, dazu wollte ich gleich noch kommen. Aber deswegen habe ich diesen Move von dir so gefeiert, als du selbst in Anspruch genommen wurdest und ja gewonnen hast letztendlich. Ich habe es irgendwo schon gelesen, nur in einer kurzen Nachricht, dass du jetzt eben Ziel einer rechtlichen Auseinandersetzung bist. Und mein erster Gedanke war, boah, Leute, falscher Adressat. Falscher Adressat und ich habe drauf gewartet. Ehrlich, ich erzähle keinen Mist. Ich habe drauf gewartet, was auf Social Media von dir dazu kommt. Und du hast mich keine Sekunde enttäuscht. Und ich habe ja alles abonniert, deswegen kriege ich immer Push-Nachrichten. Und dann kam die Push-Nachricht und dann hatte ich kurz den Impuls, mache ich mir jetzt erst Popcorn oder gucke ich es gleich? Und ich fand es einfach großartig, weil du sowas wie die UNO-Reverse-Karte gezogen hast.
Genau. Tatsächlich, ich habe mich auch ein bisschen gewundert. Also ich wundere mich öfter, wenn ich mir denke, Leute, ihr wisst doch, mit wem ihr euch hier anlegt. Wollt ihr das wirklich? Wollt ihr wirklich den schlafenden Hund? Und jetzt können wir Nelly bei der Gelegenheit einblenden. Jetzt hat sie sich direkt neben die Kamera gesetzt. Sie schläft hier. Ist das wirklich eine gute Idee? Und natürlich ist es Teil meiner Aufgabe und Strategie zu sagen, wenn ihr es macht, muss ich tatsächlich den Beweis auch erbringen, dass es keine gute Idee ist. Aber Dankeschön dafür. Ich meine, wenn Herr Vosgerau, nennen wir ihn beim Namen, meint, er möchte mir meine Meinung, meine Einschätzung, meine rechtlichen Erklärversuche verbieten und die Meinung beschränken, dann bringen wir das vor Gericht, dann soll das jeder mitkriegen und jeder soll das Ergebnis auch mitkriegen. Entspannend sind solche Fälle ja nur, wenn man noch nicht weiß, was rauskommt. Also ich hätte ja auch sagen können, oh, ich mache das hier ganz diskret und erst wenn ich gewonnen habe, berichte ich darüber. Nee, ich bin beim laufenden Verfahren, also erst als die Verfügung beantragt war, nicht bei der Abmahnung. Bei der Abmahnung haben wir noch gedacht, ich lasse das mal durchlaufen. Ich habe ja auch nicht geantwortet auf die Abmahnung. Ich habe nur eine Schutzschrift hinterlegt, sicherheitshalber. Der wird schon irgendwann zur Besinnung kommen. Der wird ja nicht so blöd sein, ein, zwei Verfügungen mit dem Quatsch zu beantragen. Der ist ja selbst Anwalt. Der hat ja Jura studiert, der ist von Höcke vertreten, der weiß doch, was Sache ist. Die werden doch irgendwann nachgedacht haben, ist das aus Litigation-PR gut oder ist das juristisch gut? Eins von beiden. Und bei beiden zu sagen, wir machen es trotzdem, na gut, nicht meine Sache. Also habe ich gewartet, aber dann habe ich gesagt, okay, all in. Die Sache ist offen, keine Ahnung, was dabei rauskommt. Ich weiß es ja nicht. Ich habe ja nicht die Richter bestochen. Ich kann mich nur orientieren an der Rechtslage. Die konnte ich einschätzen und habe gesagt, das können die nicht gewinnen. Und wenn doch, dann sollen sie meinen Account haben.
Ich fand es nur einfach sehr, sehr vorhersehbar, dass wenn man diesen Weg geht, dass man damit vermutlich auf Social Media landet. Und wie gesagt, ich bleib dabei, ich fand es einen großartigen UNO-Reverse-Turn und du hast mich da nicht enttäuscht. Ich fand es großartig gelöst und vor allem sachlich und rechtlich gut erklärt. Und das aber mit einem gewissen, absolut nicht bösartigen, sondern wirklich neutralen Witz. Also so ein bisschen Witz war da schon dabei. Deswegen hat es mir, glaube ich, einfach so wahnsinnig gut gefallen. Und ich habe es gewusst, als ich das mitgekriegt habe, habe ich gewusst, das landet überall.
Weißt du, ich kriege manchmal ja auch kritisches Feedback von meiner Frau oder von meinem Team, wo sie sagen, ist es jetzt nötig, hier so dick aufzuhören, so polemisch zu werden? Und das hat mich auch immer wieder gelehrt, auch in der Pandemie, wo ich über Querdenker durchaus manchmal hämisch hergezogen bin. Ich habe mir das abgewöhnt. Ich muss die Diskussion nicht anheizen. Das Recht spricht schon für sich. Wenn man einfach nur sagt, die Rechtslage ist so und so und das ist keine gute Idee, die Meinung kann sich jeder selbst bilden dazu. Und das reicht wirklich aus. Also ich fahre am besten eigentlich genau mit der Sachlichkeit. Ich bin nicht immer komplett sachlich. Natürlich habe ich subjektiv eine Meinung. Sachlich bedeutet ja nicht neutral. Aber man muss Leute nicht beschimpfen dafür. Und das tut denen wahrscheinlich am meisten weh. Ich meine, und dann gibt's dann auch noch so ein Move, den Hund dabei noch mit einzubringen, um den Onkel Fosgerau zu grüßen. Okay, das ist schon ein bisschen hämisch, weil der Hund ist natürlich echt der Sympathieträger. Das ist mir völlig klar.
Ist er natürlich, jeder liebt Nelly. Ich finde aber nicht, dass du wirklich hämisch rüberkommst, sondern ich finde das sehr angemessen. Es ist hier und da mal eine kleine Spitze und die passt auch sehr gut zu dir. So, jetzt haben wir kritische Kommentare und vielleicht ätzende Kommentare kurz erörtert. Die sind das eine. Du hast eben aber schon Stichwort geliefert, Drohungen. Das ist was ganz anderes. Und auch da habe ich mich natürlich so ein bisschen in deine Vita eingelesen. Du hattest mal eine Mandantin, die hat Zuschriften bekommen, in der ihr angedroht wurde, dass sie, ich weiß nicht mehr genau, was sie beruflich war, aber dass sie in ihrer Praxis besucht wird und Wortwahl weiß ich auch nicht mehr genau, es war, ich glaube, abgeschlachtet wird ihr Personal auch. Parallel dazu hast du selbst aber auch, ich glaube, E-Mails bekommen und ich zitiere, in denen wurdest du als scheiß Schlitzauge bezeichnet und man hat dir deine Hinrichtung und zwar ziemlich detailgetreu in Aussicht gestellt und auch beschrieben, was man mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alles anstellen wird, bevor man die dann auch abschlachtet. Für deine Mandantin ist das Ganze sehr tragisch zu Ende gegangen. Die hat sich das Leben genommen, habe ich irgendwo gelesen. Und das war bei weitem nicht die einzige Drohung dir gegenüber. Ich habe auch gesehen, auch irgendwo gelesen, dass dir und deiner Familie per Telefon Mord angedroht wurde. Da wurde der Täter Gott sei Dank gefasst und ich glaube im Nachgang auch irgendwie mit den Bedrohungen NSU 2.0 in Verbindung gebracht. Ich kann mir nicht annähernd vorstellen, wie es ist in diesem Moment, wenn du so eine Drohung bekommst. Was macht man da, Chanyo? Woher weiß man, ist so eine Drohung ernst zu nehmen oder ist das einfach nur so dahin gesagt oder geschrieben? Wie reagiert man? Anzeige erstatten, untertauchen, langen Urlaub machen?
Ja.
Ich kann es mir nicht vorstellen. Wie bist du persönlich damit umgegangen und wie bist du damit fertig geworden? Ich stelle mir das furchtbar vor.
Also es ist eine individuelle Betrachtung, man muss die Fälle einzeln betrachten. In den meisten Fällen ist es nicht in der Weise ernst zu nehmen, als dass tatsächlich eine physische Gefahr besteht. Ernst zu nehmen sind sie mit der psychischen Wirkung, die sie ausüben sollen. Und das ist wichtig, weil manchmal Polizei Ermittlungsbehörden das noch nicht richtig verstehen, dass Ernst nicht der Effekt ist, dass das umgesetzt wird, was da angedroht wird, sondern das, was Ernst ist, ist die Wirkung, die sofort eintritt. Und das übersieht man ganz häufig. Der Zweck einer Bedrohung, 241 StGB, ist nicht der Zweck einer Nötigung, dass jemand was verändert. Die ist noch häufig damit verbunden. Es ist auch nicht eine Vorwarnung, dass was passieren wird, sondern die Bedrohung hat unmittelbar die Wirkung, den Menschen das Leben zur Hölle zu machen, Menschen zu bedrohen oder vor allem zum Beispiel diese Kollateralschäden zu erzeugen, dass das Personal wegläuft, wie das bei der Frau Kellermeier, der niederösterreichischen Ärztin war, die sich das Leben genommen hatte. Da hatte es gewirkt, ohne dass jemand vorbeikommen musste. Und deswegen könnte man jetzt sagen, naja, eine Gefahr besteht dadurch nicht unbedingt, nicht mehr als vorher, weil die Leute, die tatsächlich gefährlich sind, weil wir kennen natürlich Fälle Lübcke oder Rieker, wo es Angriffe auf Politiker gab. Und ja, in diesen Fällen gab es auch Bedrohungen, so wie es Bedrohungen gegen fast alle Politiker gibt. Leider muss man sagen, gegen alle Politiker, Punkt. Also es ist nicht mehr besonders auf eine bestimmte Exponiertheit beschränkt. Aber die Täter sind nicht die, die die Bedrohungen aussprechen. Und das ist mir tatsächlich wichtig für die Leute, die auch Bedrohungen bekommen. Wenn man von Bedrohungen betroffen ist, soll man nicht Angst haben davor, dass man Gewalt Erfahrung hat, sondern man muss Angst haben vor dem, was man unmittelbar sieht, nämlich die psychische Gewalt, die hier stattfindet. Die darüber hinaus bestehende Gewalt, die kommt typischerweise von anderen Personen. Und die Täter von diesen Bedrohungen sitzen in der Regel auf dem Sofa mit ihren Computern und suchen sich jeden Tag ein neues Opfer aus. Oft sind es Gruppen, die auch organisiert sind, die auch Material austauschen. Und Reaktion, das Schlechteste, was man machen kann, ist, in das Spiel einzusteigen. Das Schlechteste ist, es sofort publik zu machen und denen ein Feedback zu geben und damit ihnen die Befriedigung der Wirksamkeit zu geben. Deswegen sprechen wir auch nicht konkret über Bedrohungsfälle, schon gar nicht zeitnah. Also jetzt hast du einige Bedrohungsfälle genannt, die öffentlich waren, also insbesondere, weil sie mit so fatalen Folgen geendet haben. Aber es gibt darüber hinaus auch sehr viele andere, die wir natürlich behandeln, wo wir natürlich dort, wo Ermittlungsansätze vorhanden sind, den Sachen nachgehen, aber wo man gerade nicht, wie jetzt bei einer Slap-Klage, es auf Social Media postet.
Ja, das ist verständlich, aber ich frage mich trotzdem, also das muss doch bei dir auch Angst erzeugt haben.
Nee, nicht mehr.
Jetzt nicht mehr, aber damals?
Die ersten Bedrohungen dieser Art, das waren ja schon 2017. Also ich bin das jetzt schon fast, so blöd es klingt, gewöhnt, dass eine gewisse Menge an Hass und Bedrohungen da reinkommt und die Abrechnung und Nürnberg 2.0 und wenn das alles aufgearbeitet und nach der Machtübergreifung. Also tatsächlich, wenn die Machtergreifung stattfindet, wenn all die Leute, die mir schreiben, tatsächlich dann das Sagen haben. Und ehrlich gesagt, das ist ja nicht ganz ausgeschlossen, dass mehr politischen Einfluss auf demokratischem Wege bekommen. Dann mache ich mir Sorgen. Dann habe ich tatsächlich Angst. Dann gehören wir wahrscheinlich zu denjenigen, die remigrieren. Steffi, hast du vielleicht auch schon überlegt, welches Land du dir aussuchst? Also wenn es kippt in diesem Land und das für Demokraten kein lebenswerter Lebensraum mehr sein kann, dann tritt wahrscheinlich genau das ein, was Herr Sellner sich vorstellt, nämlich, dass Menschen das Land verlassen, die nicht bereit sind, sich so zu assimilieren, dass sie der, okay, jetzt wird es sehr politisch, aber ja, davor habe ich Angst.
Weil du gefragt hast, ja, ich habe zwei schon in der engeren Wahl. Ich finde Norwegen super und Slowenien.
Hoffen wir, dass es bei denen stabiler bleibt und halten sie im Blick, ja.
Weil du jetzt gerade gesagt hast, jetzt wird's aber sehr politisch. Ich glaube, wenn man bedenkt, dass du im Zweitstudium ja Politologie und Philosophie belegt hattest, überrascht es so ein bisschen wenig, dass du dich natürlich intensiv mit Politik befasst. Beziehst ja auch, war ja auch gerade zu merken, immer sehr, sehr klar Position. Aber glaubst du nicht, dass das nicht nur für Anwältinnen und Anwälte mit Zweitstudium Politologie vielleicht inzwischen angezeigt ist, sondern generell für Anwältinnen und Anwälte dürfen wir nicht auch politisch sein? Und sind wir nicht an einem Punkt, wo wir das vielleicht sogar müssen?
Ich glaube, es gibt einen Bereich, wo wir es sein müssen, und zwar unabhängig von Parteipolitik. Und da geht es egal, ob es jetzt die AfD, die Linke oder die SPD ist. Dort, wo unsere Verfassung angegriffen wird, müssen wir sprechen. Da müssen wir Farbe bekennen. Und das kann auch unsere Lieblingspartei sein, die einmal gegen Grundrechte verstößt. Deshalb muss man sie nicht gleich verbieten. Aber wir müssen es ansprechen. Und das ist wichtig. Und da haben wir Juristen auch die Fähigkeit zu abstrahieren, selbst wenn Politiker, die wir mögen, mal einen Fehler begehen, zum Beispiel ein Grundrecht verletzen, dass wir dann sagen, das hat nicht gut funktioniert. Wie zum Beispiel Kompaktverbot Nancy Faeser, Fehler in der Abwägung, Darf man das benennen? Ja, soll man. Und ist das politisch? Natürlich ist es politisch, aber genau das ist das, was ja auch unsere Glaubwürdigkeit begründet, dass wir eine rechtliche Position nicht nur dort äußern, wo sie uns in ein politisches Konzept reinpasst. Natürlich sehen wir, dass die Rechtsverletzung, insbesondere Grundrechtsverletzung und insbesondere Verletzung der Unantastbarkeit der Menschenwürde häufiger von rechts passiert als von links, wenn man das mit diesem Links-Rechts-Schema so einfach überhaupt sagen darf. Und ja, ich glaube, da auf der Ebene, dort, wo es so eindeutig ist, müssen wir als Juristenpartei Position beziehen. Und man fragt sich ja bei der Bundesrechtsanwaltskammer, die ist ja für alle da. Alle bezahlen Kammerbeiträge, auch die Kolleginnen und Kollegen, die mit der AfD sympathisieren. Und da gibt es wahrscheinlich sogar sehr viele, die den Rechtsstaat durchaus respektieren. Darf dann eine Standesvertretung, ein Anwaltsverein, eine Rechtsanwaltskammer Position beziehen? Ich würde sagen, definitiv ja. Aber ich kann mir gut vorstellen, Steffi, du hast bestimmt intern auch so manche Diskussionen, weil ich kenne es ja auch aus der Ausschusstätigkeit. Da wollen sich viele Kollegen ja eher etwas bedeckt halten und sagen, wir machen nur dann, wenn es berufsrechtlich relevant ist, oder?
Nee, das war intern relativ klar, dass wir uns zu Themen, die den Angriff auf den Rechtsstaat zum Inhalt haben, selbstverständlich als Organ der Rechtspflege unmittelbar betroffen sind. Mhm. Das heißt, Verfassungsfeindlichkeit, Angriff auf den Rechtsstaat, gerade wenn es auch darum geht, zum Beispiel unser Bundesverfassungsgericht zu verunglimpfen oder angreifbar zu machen, Rechtsstaat ist eins unserer Kernthemen. Was nicht unsere Aufgabe ist, sich völlig allgemein politisch zu äußern, also zum Beispiel eine bestimmte Partei zu empfehlen. Mhm. Das dürfen wir nicht, das steht uns nicht zu. Aber wenn es um wirklich Ausgrenzung geht, die auch die Anwaltschaft betrifft, sind wir doch sowieso mit im Boot. Und deswegen war so das Thema Rassismus, das auch Anwälte betrifft, und zwar massiv Anwältinnen und Anwälte, ist natürlich eines unserer Kernthemen, weil wir für die Interessen der Anwaltschaft zuständig sind. Dass das darüber hinaus natürlich ganz viele aus der Bevölkerung im Allgemeinen auch als Nichtjuristen betrifft, als Nebeneffekt. Aber Angriffe auf den Rechtsstaat sind unser Kernthema. Wir haben ja auch eine eigene Arbeitsgemeinschaft zur Sicherung des Rechtsstaates. Deswegen sind wir da selbstverständlich berufen. Ich äußere darüber hinaus auch immer wieder meine persönliche Auffassung. Mhm. Ich sage nie, ich bin für diese Partei oder jene Partei. Aber wenn ich etwas für verfassungsfeindlich halte, benenne ich das auch als meine persönliche Auffassung. Das kommt auch nicht überall gut an. Mhm. Das ist so. Gab auch mehr als eine Beschwerde dazu. Aber es überwiegen doch die Zuschriften ganz massiv, in denen mir dafür gedankt wird. Zum Beispiel für deine Folge. Okay. Parteiverbot.
Die war hitzig.
Ja, aber wir haben ja einfach uns überlegt, Mensch, alle Welt spricht über das Parteiverbot und keiner weiß, wie das Verfahren funktioniert. So, das heißt, es ist ein rein rechtliches Thema aus aktuellem Anlass.
Hätte man noch trockener machen können. Die Folge hieß, willst du mit mir eine Partei verbieten, glaube ich. Das war ja schon sehr suggestiv. Und ich finde das gut und wichtig. Und ich habe das schon mal gesagt. Ich bewundere dich dafür, weil die Bundesrechtsanwaltskammer, ich bin ja schon eine Weile Anwalt, war nicht immer so mutig. Und ich weiß nicht, was sich getan hat und welchen Anteil du daran hast, aber mir gefällt die Entwicklung. So, jetzt haben wir uns gegenseitig Honig ums Maul geschmiert. Ganz sachlich gesagt, wir Anwälte müssen Position beziehen. Und das bedeutet manchmal auch, dass man eine Partei beim Namen nennt, die gegen rechtsstaatliche Prinzipien verstößt. Bedeutet deswegen nicht ein Verstoß gegen eine Neutralitätspflicht, wobei wir haben keine Neutralitätspflicht. Das ist ja auch eines der Narrative. Mir wird immer wieder auch vorgeworfen, müsste ich nicht als Mitglied des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes neutraler sein? Könnte man auf die Idee kommen, man könnte sagen, ja, dann bin ich womöglich ja auch befangen. Ich musste ja neulich tatsächlich ein Urteil nach mündlicher Verhandlung von der AfD-Fraktion mitentscheiden und ich äußere mich zu dem Verfahren nicht, auch nicht zu der Fragestellung. Aber dass Menschen und Richter und Juristen politisch sind, politische Positionen haben, das ist nicht vermeidbar. Ich möchte mal denjenigen sehen, der qualifiziert etwas über Politik sagen kann und sich nicht auch eine Meinung bildet dabei.
Ja, aber ich glaube, das ist schon so ein bisschen Sonderfall, weil ich ganz unabhängig davon, welche Partei was in ihrem Wahlprogramm stehen hat, von den demokratischen Parteien, mich nie direkt unmittelbar gegen eine Partei ausspreche, sondern gegen ein bestimmtes parteipolitisches Ziel. Weil mir geht's nicht um die Partei. Ja. Die Farbe ist mir wurscht. Entweder gefällt mir das Ziel oder es gefällt mir nicht. Es gibt aber schon Entwicklungen, die ja auch sich verfestigt haben. Und alles, was im Bereich rechtsextremistisch geht, Das finde ich einfach schwierig und das darf man auch benennen. Und ja, bevor ich jetzt wieder Beschwerden kriege, auch linksextremistisch finde ich nicht in Ordnung. Mhm. Es dominiert momentan, aber allüberall eben Rechtsextremismus, gerade auch in den sozialen Medien. Und deswegen glaube ich, ist da auch so ein bisschen der Fokus. Macht einfach auch momentan, muss man so sagen, etwas mehr Schlagzeilen. Du ja auch schon wieder, gerade kürzlich, fällt mir ein. Mhm. Auch das war ganz lustig. Ich habe erst von dem Politiker ein kurzes Statement gelesen. Er wird mithilfe von Rechtsberatung, von einem Anwalt, die AfD Thüringen anzeigen. Mein erster Gedanke war, so, ich habe so zwei Ideen, wer es sein kann. Ich tippe auf Chanjo. Halbe Stunde später kam dein Video dazu. Vielleicht magst du mal kurz bisschen knapp zusammenfassen. Was ist denn der Hintergrund dieser Strafanzeige?
Eine strittige juristische Frage, eine offene Frage, nämlich ist es eine Relativierung des Nazi-Regimes, wenn man nur einen Dichter, einen Poeten, der im Nazi-Zeiten gewirkt hatte und Mitglied und Unterstützer der NSDAP war, wenn man sein Werk an den Anfang eines Parteiprogramms stellt. Und wir haben Strafanzeige erstattet, weil die AfD Thüringen auf Seite 3 ihres Parteiprogramms ein unverfängliches, scheinbar Gedicht über Thüringen, was noch lange vor dem Ersten Weltkrieg geschrieben wurde, dorthin setzt mit den Lebensdaten und auch seinen Namen. Und derjenige, der das nachschlägt, sieht ganz genau, okay, das war ein glühender Hitler-Anhänger. Und ist diese Positionierung bereits strafbar oder nicht? Das ist eine Frage und die kann man so oder so sehen. Wir wurden gefragt, macht das Sinn, es anzuzeigen? Und ich würde keine Anzeige machen, die komplett sinnlos ist, weil es ist juristisch Neuland. Das hast du ja gerade gesehen, ist die Normalisierung von Parolen. Natürlich haben die sich nicht Heil Hitler rausgesucht als Parole zum Normalisieren, sondern eine, bei der viele Leute sagen können, ach, das ist doch ganz harmlos, das ist doch einfach Sprachgebrauch, war es doch schon vorher. Und der nächste Schritt ist jetzt nehmen wir einfach mal ein paar Gedichte, aber nicht Gedichte, sondern Gedichte von Nazis, von Leuten, die eben auch mitgewirkt haben, also die kann man alles nachlesen, obwohl das Gedicht für sich harmlos ist. Und so wird nach und nach normalisiert. Und das ist genau das, was als Relativierung ja gerade gefährlich daran ist. Wenn wir irgendwann sagen, ja, Hitler war natürlich schon insgesamt nicht gut, aber er hat ja auch gute Sachen gemacht und die gute Sachen, die sollen wir wieder machen. Und der Antisemitismus, der war ja auch nicht nur böse, der hat ja auch seine Gründe und das müssen wir, das ist das, was gefährlich ist. Und da wollen die hin. Und zwar nicht mit der Brechstange direkt durch, sondern sie probieren es halt links und rechts mal. Und jetzt ist die Frage, wann ist der Rechtsstaat bereit, dagegen vorzugehen? Und wir stellen es dem Rechtsstaat vor mit einer sehr, sehr ausführlichen Begründung, warum wir glauben, dass das strafbar ist. Und deswegen haben wir Strafanzeige erstattet in Thüringen. Mal gucken, ob die Thüringer Justiz noch in der Lage ist, rechtzeitig darüber zu entscheiden. Sicherlich nicht vor der Wahl, aber das ist natürlich eine spannende juristische Frage, die wir sehr genau verfolgen werden.
Ist es in der Tat. Und du hast dazu zusammen mit Jessica ein wirklich tolles Video gemacht, das alles genau erklärt. Ich verlinke das mal in den Shownotes. Oh, super. Fürchte auch, das wird vor der Wahl nichts. Aber hast du so ein Bauchgefühl, man kann es ja immer schlecht abschätzen. Glaubst du, das wird was oder nicht? Oder 50-50?
Tatsächlich mache keine Prognose dazu. Ich hoffe, aber wo ich mir sicher bin, ist, dass man sich befassen wird. Also, dass natürlich durch die Sichtbarkeit, Prominenz auch des Anzeigenerstatters und der ausführlichen Begründung, dass nicht ein Staatsanwalt mal ebenso vom Tisch wischen wird, sondern die werden sich mit den Fragestellungen substantiert auseinandersetzen müssen. Und das bringt uns schon mal voran. Natürlich gehen wir dann auch durch die verschiedenen, es wird am Schluss bei der Generalstaatsanwaltschaft landen, logisch. Und wir werden darüber diskutieren. Und selbst wenn die am Schluss sagen, Herr Jun, Herr Stengele, das ist keine Straftat, das sehen wir anders, dann haben wir eine Vorlage, über die wir diskutieren werden. Und das brauchen wir in der Rechtsfortbildung. Wir müssen diese Fälle vorbringen. Ich erlebe es viel zu oft, dass Leute, zum Beispiel auf LinkedIn gestern, war die Diskussion, da wurde ein Account gesperrt und dann sagen die, ja, vielleicht kann man hier irgendwo dort und hinschreiben. Solche Sachen gehören vor Gericht, die müssen geklärt werden, weil die andere Seite macht das viel mehr. Der dritte Weg ist zum Bundesgerichtshof gegangen und hat eine wichtige und richtige Entscheidung dort abgeholt für die Meinungsfreiheit, wann Accounts gesperrt werden dürfen. Wieso macht das der dritte Weg? Warum sind es immer die Rechten, die das meiste Geld, das Durchhaltevermögen, die Nerven dafür haben, sowas vor Gericht zu bringen?
Ja.
Es sind nicht nur die Rechten, aber Richter sagen mir, es kommt eher von rechts natürlich. Also dieses, die Meinungsfreiheit durchzusetzen, das wird man auch sagen dürfen und sie treffen damit ja auch immer wieder. Das kommt eher von der Seite. Jetzt sind sie in letzter Zeit sehr viel damit auch aktiv, Meinungen zu verbieten, was legitim ist. Man kann auf beiden Seiten natürlich Gerichte beschäftigen. Aber ich finde es traurig, dass wir ein Bias haben, dass wir ein Ungleichgewicht haben, dass nämlich Gerichte ständig sehen, dass rechte Meinungen rechtswidrig verboten werden, denn sie gewinnen ja auch immer wieder diese Fälle. Und die anderen Seiten gehen nicht vor Gericht damit.
Und das ist so ein bisschen absurd, weil das ja auch ein Narrativ ist. Man darf ja hier nichts mehr sagen. Also das ist...
Ja.
Das ist ja Klassiker.
Ist eigentlich offenkundig, braucht man gar nicht drüber reden. Ne? Dass das, dann feiern sie, wenn sie Recht haben, dann hat der Rechtsstaat ja doch funktioniert, so wie bei Kompakt zum Beispiel.
Richtig, das ist auch noch ein Stichwort, da wollte ich dich auch unbedingt noch drauf ansprechen. Auch dazu hast du ein Video gemacht. Ich bin ehrlich enttäuscht. Ich war ein bisschen enttäuscht und mich würde interessieren, glaubst du, da ist im Hauptsacheverfahren noch was zu retten? Weil die Krux ist ja die verfassungsfeindliche Ideologie an sich. Die ist ja gar nicht mehr fraglich. Es ging ja nur um die Verhältnismäßigkeit. Ja. Und ich bin nur alles, aber kein Verfassungsrechtler. Ich habe aber drüber nachgedacht. Und mir ist im Vergleich zum Verbot schlicht kein milderes, gleich wirksames Mittel eingefallen. Was sollte das sein? Lektorat durch das Bundesverwaltungsgericht bei jedem Artikel oder was sollte das sein?
Also das ist tatsächlich die argumentative Schwäche, dass sie an der Erforderlichkeit gesagt haben, es hätte mildere Mittel gegeben. Auch bei der Frage der Angemessenheit kann man sich fragen, Moment mal Leute, wir haben doch hier die Unantastbarkeit der Menschenwürde. Wie kann man denn hier sagen, wir dürfen ein bisschen Menschenwürde verletzen? Wenn du mich jetzt fragst, wie sind die Chancen, dann würde ich als Anwalt sagen, es geht für die Prognose nicht darum, was die Rechtslage ist, sondern eher, wie schätzen wir die Richter ein? Und ein Richter, also ein Senat, der im einzigen Anordnungsverfahren so entschieden hat, wird wahrscheinlich seine rechtliche Position nicht unbedingt ändern. Also wenn die das immerhin glauben und die haben sich Gedanken dazu gemacht, dann bleiben die wahrscheinlich aus Konsistenzgründen dabei. Es kann sein, dass sie neues Material finden aus den Beweismitteln. Also insofern, ja, 50-50, aber eher ein Drittel, zwei Drittel zugunsten von Kompakt. Ich glaube aber, dass es das falsche Verfahren ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass wir uns nicht die Zähne ausbeißen sollten an einem Presseorgan, weil wir das Problem damit nicht lösen. Wir hätten mit dem Kompaktverfahren eigentlich ein Zeichen setzen können, nämlich dass der Staat gegen Menschenrechtsverletzungen, Menschenwürde-Einschränkungen vorgeht, sodass es eine disziplinierende Wirkung hat. Du weißt, ich bin ja der Meinung, dass die AfD eigentlich das Verbotsverfahren am besten gewinnen sollte. Ich wünsche mir ein Verbotsverfahren, was zu einer radikalen Demokratisierung der Partei führt, weil die Leute sehen, wir haben jetzt die Wahl, entweder wir schmeißen die radikalen Kräfte raus und werden demokratisch oder wir werden verboten. Und das wäre ein Gewinn, auch wenn das Verfahren dann verloren ginge. Ich hätte mir eine solche Wirkung gewünscht durch das Urteil OVG Münster, NRW, wo ja über die Einstufung des Bundesverfassungsschutzes entschieden wurde. Dann bräuchten wir das Verbotsverfahren nicht. Jetzt wird das Verbotsverfahren wahrscheinlich notwendiger. Wir müssen das Verfahren einordnen, weil wir erleben, dass wir mehr und mehr Territorium verlieren, weil der Rechtsstaat lässt sich noch auf der Nase herumtanzen. Und wenn wir die ganze Zeit nur zugucken und sagen, ah, das kriegen wir politisch hin, politischer Diskurs und so weiter, dann kommen wir nicht weiter. Das Grundgesetz hat als wehrhafte Demokratie dieses Verfahren vorgesehen und es muss beantragt werden. Und zwar offen mit dem, was dabei rauskommt. Das muss beantragt werden, auch wenn wir nicht wissen, wie es ausgeht. Denn das Szenario mit der radikalen Demokratisierung, was ich mir wünsche, kann ja passieren. Und es ist wünschenswert. Es ist kein Verlust.
Ist so.
War jetzt ein Plädoyer.
Ja, aber apropos Parteiverbotsverfahren. Ich habe gerüchteweise immer wieder mal so Ankündigungen gesehen auf Social Media, dass da vielleicht im Oktober was kommen soll, dann hast du wieder nichts mehr gehört. Glaubst du dran oder nicht?
Es gab so viele Ankündigungen, also zum Beispiel auch die Ankündigung der Höherstufung nach dem OVG Münster-Verfahren, dauert wahrscheinlich, könnte noch kommen. Ich meine, Kompakt habe ich auch nicht kommen sehen. Ne? Frau Faeser erfährt mir nicht, was ihre Pläne sind. Ich glaube, dass die Stimmung sich dreht und ich hoffe es. Also ich laufe ja seit Januar rum und sage, lasst euch nicht abschrecken davon, dass das Verbotsverfahren nicht zum Verbot führt und vielleicht findet hier ein Meinungsfindungsprozess statt. Jedenfalls stehe ich gerne zur Verfügung dazu. Ich glaube, die wichtigsten Argumente sind auch schon gesagt. Und es ist die Frage, trauen die sich? Also ich weiß es nicht. Weil wenn die sich trauen wollten, brauchen sie viel Zeit, weil die werden sich abstimmen. Das wird Bundesrat, Bundesregierung, Bundestag gemeinsam machen. Deshalb könnte ich mir schon vorstellen, dass da auch was im Busch ist, gerade weil es so ruhig geworden ist.
Das war auch mein Gedanke. Und ich gehe davon aus, dass theoretisch da irgendwo irgendwas fertig in der Schublade liegt. Du hast eben immer wieder von Remigration gesprochen. Und mir ist kürzlich eine Abkürzung aufgefallen in einem deiner Videos, weil du dich eben immer wieder mit politischen Entwicklungen befasst. Und das war Migrahi. Hab ich vorher noch nie gesehen. Steht für Migrationshintergrund. Jetzt will ich noch so ein bisschen auf dich und deine persönliche Geschichte gucken. Du bist selbst sozusagen niedersächsischer Wahlfranke.
Richtig.
Aber deine Eltern sind aus Südkorea eingewandert. Ich weiß, dass ihr zu Hause immer Deutsch gesprochen habt und du erst im Erwachsenenalter, ich glaube, über Abendkurse oder so Koreanisch gelernt hast. Ich finde, insofern könnte man am Rande mal sagen, in your face, Fans der Frage nach hinreichender Assimilierung. Aber ich habe sehr viel drüber nachgedacht, gerade wie du dich und deine Familie in den letzten Monaten so gefühlt habt. Wenn man sich ja auf Social Media bewegt, so wie du, wenn man aufmerksam die Presse verfolgt. Es gibt so viel TikTok-Videos voller Hass, Ausgrenzung, es gibt saudämliche Lieder, alles voller Beleidigungen. Es hängen Wahlplakate mit dem Slogan Sommersonne, Remigration, Abschieben schafft Wohnraum, ähnliche Abscheulichkeiten. Ich kann nur sagen, was das mit mir gemacht hat. Und das hat eine ganz abstruse Mischung aus Enttäuschung, Traurigkeit, Wut und dem Wunsch ausgelöst, irgendwas zu tun. Ich frage mich aber, wie fühlt man sich, wenn die eigenen Eltern nicht in Deutschland geboren sind? Was macht das mit dir? Was macht das mit deinen Eltern, das so zu verfolgen?
Weißt du, Steffi, mir sagen viele Leute, du musst dir auch keine Sorgen machen, du bist doch hinreichend assimiliert. Und nach vielen Kriterien, die Herr Sellner aufstellt, würde man sagen, oh ja, ich würde vielleicht gerade so noch durchgehen. Vielleicht aber auch nicht, weil solange ich von der zitiere jetzt Sellner, Mehrheitsbevölkerung als Migrant wahrgenommen werde, bin ich auch Migrant. Und das ist der Irrtum, den viele Leute haben, die wie ich zweite, dritte Generation sind und sagen, ich bin doch Deutscher. Ich bin Deutscher, ich wähle sogar AfD oder ich könnte die wählen und finde es auch gut, was sie machen. Die sind ja nur gegen die Leute, die nicht so gut Deutsch sprechen, nur die Sozialleistungen. Und das ist ein Irrtum. Du kannst in deren Augen nie ausreichend assimiliert sein. Also wie du richtig gesagt hast, tatsächlich, ich bin in Deutschland geboren und meine Eltern meinten damals, dieses Kind muss in erster Linie Deutsch sprechen. Also zweisprachige Erziehung und so weiter. Die haben jetzt wahrscheinlich nicht Psychologie heute und Eltern im Abonnement gehabt, damals Anfang der 70er Jahre, sondern die haben sich gedacht, verwirren wir dieses Kind nicht. Die haben sich echt anstrengen müssen, mit uns Deutsch zu sprechen, weil Papa kam als Bergmann, Mama war Krankenschwester. Die haben gar nicht so besonders gutes Deutsch mit uns gesprochen. Wir haben es trotzdem gelernt und uns nicht verwirrt mit Koreanisch. Der Plan war ursprünglich ja noch später nach Korea zu gehen. Aber sei es drum, ja, man könnte sagen Model Migrant, also ideal assimiliert, aber es reicht trotzdem nicht aus. Und jetzt könnte ich natürlich sagen, ich trete in die AfD ein und sage, jeder, der nicht mindestens so assimiliert ist wie ich, hat das Land zu verlassen. Ja, könnte man Karriere machen, wäre ich wahrscheinlich Bundestagsabgeordneter bei denen. Aber auch dann, man fällt dem Irrtum anheim, zu glauben, man könnte jemals ausreichend migriert sein. Und wenn man sich das genauer anschaut, ja, es gibt Leute in der AfD, die sagen, ich differenziere, ich will nicht alle Ausländer rausschmeißen, sondern nur die, die Muslims sind oder die, die zwar Deutsch sprechen, aber Sozialleistungen beziehen, die, die nicht richtig gut Deutsch sprechen. Also es wird immer unappetitlich, das können keine Kriterien sein. Und die Hardcore-Nazis oder Rechtsextremisten, die knüpfen an Generationen von Autochtonen. Für die bin ich nie ausreichend Deutsch, egal wie viel Steuern ich bezahle. Und was macht das tatsächlich, wie schon als der Korrektivbericht rauskommt? Es macht mir Sorgen. Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe panische Angst, weil ich wüsste schon, wohin ich auswandern würde oder vielleicht kommt es auch nicht so weit, aber die Gesellschaft verändert sich, sie bewegt sich und die Einschläge kommen immer näher. Und tatsächlich, vielleicht habe ich früher gedacht, man kann in dieser Gesellschaft sich so anpassen, dass man auch akzeptiert und respektiert, wird man auch. Aber jetzt kommen auf einmal Kräfte auf, die sagen, es interessiert mich nicht, mich interessiert, wie du aussiehst, welchen Phänotyp du hast. Wir sprechen heute nicht mehr von Rasse, aber Kultur. Du bist nie deutsch genug in der Kultur. Jedenfalls siehst du nicht so aus. Und das ist dann letzten Endes ja auch nichts anderes als Rassismus. Also ja, Steffi, wie schon gesagt, ich mache mir Sorgen.
Aber das finde ich ja auch so schräg, eine bestimmte Optik anzuknüpfen. Wie sieht denn bitte der Vorzeigedeutsche aus? Das, was immer so propagiert wird auf irgendwelchen TikTok-Posts oder so, ne? Du kennst es ja wahrscheinlich auch. Das wirkt auf mich immer eher skandinavisch, kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Also ich habe auch keine blauen Augen. Ich bin auch nicht blond. Ich bin auch nicht so groß wie die ideale deutsche echte Frau, die in Liebe ihren Mann unterstützt und zu Hause am Herd steht. Ich bin weder so, noch sehe ich so aus. Also ich glaube, es kommt gar nicht darauf an, ob ich persönlich Migrationshintergrund habe. Habe ich nicht. Auch nicht in der Generation davor. Ich wäre aber einer von den Kandidaten, der unbequem ist.
Ja, Steffi, du müsstest dich auch ganz stark anpassen und deine Vergangenheit aufbereiten, weil alleine, dass du arbeitest und dich nicht eher um deine Kinder kümmerst, macht dich zu schon kulturell nicht ausreichend assimiliert.
Jetzt.
Also du musst dir die deutsche oder das, was dafür gehalten wird, diese Mehrheit Kultur auch anerkennen. Aber das wird jetzt zynistisch und es ist ja auch nicht so, dass jeder in der AfD genauso denkt. Nee. Es ist eine Bewegung da drin, die aber immer mehr Raum greift und immer stärker wird. Und dass dabei am Schluss auch auf Kriterien wie Äußerlichkeit oder Wahrnehmung durch Mehrheitsgesellschaft abgestellt wird, ist schauderlich, würden die nicht so ins Programm schreiben. Aber das ist das, womit sie punkten. Das ist das, wo sie Applaus kriegen, wo sie sagen, also ich als Deutscher weiß doch, wer ein Ausländer ist. Das sehe ich doch.
Na, ich finde eben, das sieht man nicht so. Im Zweifel, Chanyo, wir sehen uns, wo warst du unterwegs? Am Gardasee in Costa Rica. wir sehen uns. Was ich wirklich witzig finde, dass ich unter Umständen deine und meine Eltern vielleicht vom Sehen kennen. Denn deine Eltern,
ach du Liebe,
ja, 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 deine Eltern haben ja den ersten Asia-Spezialitätenmarkt eröffnet in Würzburg und meine Eltern, beziehungsweise mein Vater, war von Beginn an ein großer Fan asiatischer Spezialitäten.
Von Instant-Nudeln.
Nee.
Ramen.
Tatsächlich richtig Zutaten eingekauft und nachgekocht, weil er hatte eine Gabe, irgendwo was gegessen haben, nachkochen können. Ebenso Musik gehört, am Klavier nachgespielt. Und deswegen 100% Stammkunde im Geschäft deiner Eltern. Ich bin sehr...
Dann habe ich wahrscheinlich selbst schon hinter der Kasse gestanden und die 3,50 Mark entgegengenommen aus einer mechanischen Registerkasse Anfang der, Mitte der 80er Jahre.
Ganz, ganz sicher.
Weil ich habe da oft ausgeholfen im
Laden. Ja, ganz, ganz sicher. Ich bin aber sehr froh, dass du nicht das Spezialitätengeschäft übernommen hast, sondern Anwalt geworden bist. Wir verplaudern uns gerade schon ein bisschen, wie ich sehe. Ich habe aber trotzdem noch eine ganz wichtige Frage, für mich wichtige Frage. Wie zum Henker schaffst du es, mit allem, was du veröffentlichst, immer so wahnsinnig schnell zu sein? Ich habe immer das Gefühl, du bist sowas wie der Speedy Gonzales der Jura-Bubble. Ich lese irgendeine Presseerklärung, irgendeine Pressemeldung. Dann gehe ich das nächste Mal auf YouTube oder TikTok. Zack, du hast schon ein Video online dazu. Und übrigens lief es auch mit diesem Podcast so. Ich habe gestern so eine ganz allgemeine Anfrage nochmal geschickt. Wir haben ja schon aufgezeichnet, Folge verlinke ich nochmal. Und habe an dich nochmal so eine Mail geschrieben, so ganz pauschal. Wann wäre denn langfristig unter Umständen vielleicht mal ein Slot? Prompte Antwort, morgen um 10. Wie machst du das? Wie kannst du so schnell mit deinem Content online gehen? Oder sitzt du hier gar nicht selbst, sondern du forschst ja in Sachen KI, ein von dir selbst kreierter Avatar. Blinzel mal. Können Avatare blinzeln? Blinzel mal. Aha, okay.
Das überlasse ich den Hund. Guck mal, der Hund ist echt. Obwohl, Hunde sind noch besser zu imitieren. Es sind zwei Sachen. Die eine Frage ist eigentlich, und da fragt ein Kollegen, wieso hat der Kollege Jun eigentlich Zeit, sowas zu machen, wenn er 25 Anwälte eigentlich betreuen muss? Und die Antwort ist, es sind 25 Anwälte, weil ab einer bestimmten Größe managen die sich selbst. Und eine Sache ist, ich arbeite kaum noch in Mandaten. Also, und wenn ich in Mandaten arbeite, dann bin ich nicht notwendig. Ich hätte eigentlich um 11.30 Uhr jetzt auch eine Besprechung, wo ich hätte teilnehmen können. Das macht Jessica gerade hier nebenan. Und jetzt kommen hier gerade Teams-Meldungen von Jessica. Wahrscheinlich ist sie mit ihrem Termin fertig oder sowas. Und die Kanzlei hat jetzt eine Größe, wo sie eine Führungsstruktur hat und wo jedes Mandat natürlich von ein und zwei Anwälten betreut wird, ohne dass ich dabei sein muss. Ich kann dabei sein, manchmal bittet man auch drum. Dadurch habe ich wenig Mandatstermine. Und ich habe noch was Artikel hier im Anwaltsblatt. Ja, mein Credo, mit dem ich glaubte, dass ich provozieren würde, war oder meine Message, nehmt euch weniger Zeit für Mandanten. Spart die Zeit, die ihr fürs Team braucht, bei den Mandanten, denn wir haben schon zu viele Mandanten. Und richtigerweise sagt jemand auf LinkedIn, es geht natürlich nur mit einer gewissen Kanzleistruktur und ich habe diese Struktur so aufgebaut, ich lese keine Schriftsätze, ich stehe für jede Frage zur Verfügung, aber ich ziehe mich da raus. Dadurch habe ich mehr Zeit. Und dann der andere Punkt ist Content-Produktion. Ich habe trainiert zu sprechen. Ich habe die AS abgewöhnt. Ich schneide nicht. Also brauche ich auch nicht rendern. Rendern dauert ja alleine schon, sondern ich nehme auf in OBS, habe ein MP4, lade das Ding hoch und laufe weg. Das ist alles. Und ich habe Spaß daran. Ich mache mir Gedanken beim Joggen, was will ich eigentlich sagen, versuche eine Struktur zu machen. Da kommt zwar immer das gleiche Format raus und ist ein bisschen laberig wahrscheinlich, aber dafür bin ich schnell. Das ist der Punkt. Das war schon alles.
Ich finde es phänomenal und ich mag tatsächlich die Videos vom Joggen sehr.
Tatsächlich übrigens, beim Joggen habe ich mein Handy in der Hand und unterhalte mich mit ChatGPT und frage ChatGPT, wie würdest du dieses Thema aufgreifen, und diskutiere mit ChatGPT oder mit Jessica, wie gehen wir das Thema an. Manche Themen brauchen ein bisschen mehr Vorbereitung.
Faszinierend. Eine Sache, die ich noch loswerden muss, beziehungsweise in Erfahrung bringen will. Ich habe nämlich noch etwas über dich gelesen. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Ich habe aber gelesen, dass du es nicht leiden kannst, wenn es für dich zu bequem wird. Also, dass du ein sehr umtriebiger Typ sein sollst, der immer auf der Suche nach Herausforderungen ist, rein rechtlich, hast du das ja eben selbst quasi unter Beweis gestellt. Du sollst aber auch ganz grundsätzlich so ein bisschen in diese Richtung ticken, wenn es so gemütlich wird, irgendwas Neues suchen, was man noch nicht kann. Und ich glaube, die Beispiele, die ich gelesen hatte, war, ja, dann halt mal eben Marathon laufen oder alle Rebsorten eines Weines erkennen können. Erstens, stimmt das? Und zweitens, warst du bei beiden Missionen erfolgreich?
Also, wo du das wieder ausgegraben hast, möglicherweise war das wieder so etwas, wo man sich interessant machen will, weil es klingt gut zu sagen, oh, meine größte Schwäche ist mein Perfektionismus. Das soll man in Bewerbungsgesprächen sagen. Also, ganz ehrlich, ich würde auch gern mal einfach die Füße hochlegen. Aber was richtig ist, ist, wenn ich ein Thema angehe, dann gehe ich es in Tiefe an. Also zum Beispiel das mit dem Wein, wir sind ja hier in der Weinregion, also dann trinkt man sich durch die besten Weinsorten durch und irgendwann verliert man allerdings auch das Interesse an dem Thema. Jetzt habe ich einen Weinkühlschrank endlich, aber jetzt kam ja dieses andere Hobby, nämlich das Marathonlaufen, und dann stellt man fest, wenn man so einen Wein trinkt, das wirft einen so zurück im nächsten Training, das verkneift man sich dann lieber. Und irgendwann, das war 2017, als ich, wenn man sich Fotos von mir anschaut, 2017 hatte ich noch 15 Kilo mehr drauf als heute und ich dachte, das kann so nicht weitergehen, und dann habe ich angefangen Sport zu machen. Das Team hat mich zu so einem Firmenlauf angemeldet. Ich muss 7 Kilometer am Stück laufen und dann irgendwo, wie wär's mal mit 10? Und dann kam irgendwo nach dem Halbmarathon, so, jetzt möchte ich einen richtigen Marathon. Meine Familie sagte, wir unterstützen dich aber nur einmal, weil die haben den Trainingsplan gesehen. Der hing im Sekretariat, wo dann da steht Donnerstag, Tempo, Trainingslauf, 23 Kilometer. Dann ist man halt erstmal 4 Stunden weg mit Umziehen, Duschen und so weiter. Das ist echt viel Zeit. Und ich bin den Berlin-Marathon 2019 gelaufen in 3:15. Bin echt irre stolz darauf. Das war mein erster und mein einziger und letzter Marathon. 3:15, das ist so Top 10% unter allen Läufern. Das heißt, ich bin das ambitioniert angegangen für den ersten Marathon. Und dann jetzt ist auch gut. Jetzt werde ich älter und immer langsamer. Jetzt könnte ich wieder mit
dem Wein trinken. Jetzt kannst du wieder mit dem Wein trinken anfangen. Ich frage mich nur, was ist so der nächste Endgegner, den du dir vielleicht suchen wirst? Und gar nicht unbedingt beruflich, das kriege ich ja sowieso mit. Aber was ist die nächste Herausforderung, die du in deinem Leben privat angehen willst? Und Endgegner, Ehe mit Psychologin zählt nicht. Das weiß ich auch schon. Was ist die nächste Herausforderung?
Also Pudelzucht ist etwas, was immer wieder auf der Agenda stand. Aber da sind wir noch nicht ganz sicher, weil da braucht man mehr Unterstützung auch noch in der Familie. Mein persönliches Ziel im Augenblick ist dann tatsächlich ein berufliches, nämlich die Kanzlei so zu strukturieren, dass sie mich noch weniger braucht und ich noch weniger Zeit eigentlich mit Kanzleimanagement verbringe. Das ist so gerade so ein augenblicklich so ein Ziel, was mich eine Weile noch beschäftigen wird. Privat, keine Ahnung. Ich verkneife jedes Mal jegliche politischen Ambitionen, wird manchmal gefragt, ob das nicht was für mich wäre, und dann schaue ich mir an, was die Politiker für einen armen Job haben, dass das für undankbare Arbeit mit viel Bedrohungen ist und dafür verhältnismäßig gar nicht so viel Wirksamkeit. Das würde ich, glaube ich, nicht machen. Also nagel mich drauf fest, falls ich es mir anders überlege. Erinnere mich an diesen Podcast.
Ich werde dich dran erinnern, und ich glaube schon, dass du jemand bist, der das sehr gut könnte, und ich glaube, viele Menschen wären begeistert. Ich bin ehrlich, ich wäre enttäuscht, weil ich finde, dass du da, wo du jetzt bist, als Erklärbär, Einordner, da bist du ganz richtig, und ich würde dich genau an dieser Stelle ganz arg vermissen. Was ich übrigens auch vermissen würde am Ende jeder Sendung, das ist meine persönliche Lieblingskategorie, deswegen müssen wir die jetzt natürlich auch noch einfügen, die 3 Ls. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingspolitiker, Lieblingsmitarbeiter, Lieblingsmandanten, und für dich habe ich mir die folgenden 3 Ls ausgedacht. Chanyo, hast du einen Lieblingsfall-Fail?
Fail. Fails sollten möglichst dramatisch oder unterhaltsam sein. Ja. da hätte ich einen, und zwar, lass mal überlegen, wir sind verklagt worden auf irgendeine also Mandant verklagt worden, Abmahnung für Impressumsfehler oder sowas. So eine typische lästige Abmahnung, die da so rumkommt, wo Leute versuchen, ihr Geld damit zu verdienen. Und die hatte nicht funktioniert, aus materiellen Gründen, beim Amtsgericht. Und der Kollege hatte, nachdem er verloren hatte, versucht, seine Kosten zu reduzieren und deswegen Streitwertbeschwerde gemacht, aber gleichzeitig auch Berufung eingelegt. Aber durch seine Streitwertbeschwerde ist der Streitwert unter 600 Euro festgesetzt worden. Und du kannst dir vorstellen, was da passiert ist. Dadurch ist sofort seine eingelegte Berufung unzulässig geworden. Das heißt, er hat durch seine Streitwertbeschwerde sein eigenes Rechtsmittel zerstört. Und das war wirklich lustig. Da saß ich da und dachte, das war ja echt ein Schuss ins Knie. Streitwertbeschwerde macht Berufung kaputt. Den Fall habe ich mir gemerkt. Haben wir noch mehr L?
Ja, wir haben noch mehr L's, aber ich habe mich gerade so mitgefreut über dieses L. Und ich wäre gern dabei gewesen, als der Richter auf diesen Take kam.
Das war eigentlich die Kommunikation, weil der Richter hat sich gedacht, dir zeigt so richtig, ich setze den Streitwert genau auf 550 oder sowas ähnlich. Damit ist das Urteil gleich mal rechtskräftig.
Großartig. Ja, ich habe natürlich noch weitere L's. Das ist jetzt nicht besonders einfallsreich, aber ich will unbedingt drüber sprechen. Dein Lieblingstier.
Das ist die Vorlage. Jetzt ist sie gerade aus dem Bild gerannt. Hast du meinen Hund gesehen? Wo ist mein Hund?
Ja.
Weißt du, was ich glaube?
Vorhin.
Sie hat sich da hinten verkrochen. Also Lieblingstier ist natürlich nicht der Hund, sondern der Pudel. Weil der Pudel ist ja ein Anfänger. Und meine Familie hat ja ewig lang gebaggert, dass ich die Zustimmung zum Hund erteile, weil ist ja klar, der Hund muss mit zur Kanzlei. Und ich dachte mir, der kratzt dann ständig an der Tür und will rein und raus und man kann sich überhaupt nicht konzentrieren und arbeiten. Aber dann kam man drauf, es gibt eine Art von Hund, die ist für Anfänger geeignet. Und ich frage mich ein bisschen, wieso hat man überhaupt irgendwas anderes als Pudel? Belly, hier. Natürlich hört sie kein bisschen in diesem Moment, das war ja auch klar, aber Pudel haben einfach einen solchen Will to Please und sind so einfach, ich kann sie sogar abrufen, wenn sie mal einen anderen Hund rennen will, dann kommt sie zurück und lässt sich anleinen. Und dabei habe ich echt keine Ahnung von Pudelerziehung, aber das ist echt einfach und es macht einfach so einen Spaß. Und ich habe Mitarbeiter wegen Nelly, weil Nelly geht mit ins Vorstellungsgespräch und dann schlawenzelt sie rum und dann setzt sie sich irgendwann bei der Bewerberin, beim Bewerber vor die Füße oder auf die Füße. Es sei denn, die mögen keinen Hund, aber die bewerben sich ja nicht hier und dann ist es geschehen. Die unterschreiben jeden Arbeitsvertrag.
Also großartig. Das heißt, du bist das Paradebeispiel für mein Mann, der keinen Hund wollte und dann folgt das nächste Bild. Ich hätte schwören können, das war du warst der Motivator hinter der Hundeanschaffung.
Nein, ich wollte ihn nicht haben. Also ich habe ihn nur geduldet.
Tja.
Ja, ich wollte keinen Hund.
Und da kann man sehen, was draus wird. Mein Rauhaardackel ist nicht so folgsam, aber da du vorhin die Hundezucht angesprochen hast, wenn du dich nicht auf reine Pudelzucht beschränken willst, ich würde Franz für einen Testlauf zur Verfügung stellen, was da am Ende bei rumkommt. Königspudel, ne? Ist ein Königspudel?
Genau. Wenn Franz keine Angst vor größeren Mädchen hat. Aber ich glaube, Hunde sind da nicht so, ne?
Nee, ich glaube auch nicht. Er mag nicht jeden Hund. Er ist sehr speziell und er ist halt ein Dickschädel. Und das wäre natürlich eine Möglichkeit, einen neuen Hund quasi das Leben zu schenken, der den Starrsinn von Franz hat, aber nicht mehr so schlimm, sondern die Gutmütigkeit von Nelly. Und ich glaube, es sieht zauberhaft aus. Königspudel und
Die haben doch Dackelpuh oder haben die eine Bezeichnung? Wird das hier ein Kupplungsgespräch? Ja. Reden wir hier über Sex, Steffi? Ja, wir reden. Aber
Ich ändere dann auch in der Folgenveröffentlichung nochmal irgendwie den Titel. Genau, hervorragend. Und dann habe ich noch ein letztes L, weil uns ja die Stadt Würzburg verbindet. Ja. Ich wüsste gern, was ist dein Lieblingsort? Welcher ist dein Lieblingsort, dein Lieblingsplatz in Würzburg? Gibt's da was?
Das ist der Sanderrasen. Also der Sanderrasen, ein kleiner Sportplatz mit einer 333er Zartanbahn und es gibt manche Videos, die dort entstanden sind oder am Rande, wo ich dann kritisiert werde, wie kann man mit durchgeschwitzten T-Shirt Videos drehen, aber ich habe oft so eine kleine Kamera noch in der Tasche und ein Mikro und ich kann laufen und dabei überlege ich mir ein Konzept und dann stelle ich die Kamera irgendwo hin und drehe meine Videos und das Konzentrieren, wenn man richtig hart arbeitet, dann ist es am Main zu laufen gefährlich und auch mit Nelly. Deswegen ist der Sanderrasen zum Abschalten, einfach im Kreis laufen und Konzept fürs nächste Video zu machen, ideal. Also die Vorbereitungszeit für die Videos, die ist auf dem Sanderrasen, da liegt sie. Deswegen mag ich den besonders. Es ist nicht das Abschalten zum Arbeiten. Also es ist nicht so, dass ich laufe, um nicht von der Arbeit zu hören und nicht dran zu denken, sondern im Gegenteil, ich arbeite beim Laufen. Das ist mein Job.
Effizienzsteigerung. Wobei natürlich der Blick am Main entlang auf die Marienfestung besonders schön ist. Aber richtig joggen kannst du da nicht entspannt. Habe ich auch schon versucht. Wenn es da am Wochenende gerade kommt, ist ja kein Durchkommen. Aber Sanderau kenne ich auch ganz gut. Hat meine Schwester mal ums Eck gewohnt. So, das waren die drei L's. Und ich habe zum Schluss noch ein paar Hinweise für euch Lauscher da draußen. Besucht
uns. Glaubst du wirklich, dass noch Leute zuhören, Steffi? Wir sind jetzt seit anderthalb Stunden hier in dieser Sendung. Vielleicht springen welche Leute dahin, aber es kann doch nicht sein, dass irgendjemand noch dran ist. Grüße gehen raus an alle Zuhörer bis jetzt.
Und du liegst komplett falsch. Mir ist es schon passiert, zweimal, dass ich bei den drei L's das letzte vergessen habe, weil wir uns so verquatscht haben bei Nummer zwei. Und dann habe ich Zuschriften erhalten, das dritte L hat gefehlt.
Oha, okay. Also gut, das sind die Hardcore-Hörer.
Ja.
So lange joggt auch keiner. Auch eine Gassi-Runde ist nicht so lange. Aber gut, vielleicht lange Autofahrt oder so.
Der ein oder andere wird für einen Marathon oder Halbmarathon trainieren. Und das schafft man anderthalb Stunden. Und ich glaube, das war auch eine Premiere. Ich wurde, glaube ich, noch nie beim Outro unterbrochen. Aber du darfst das ja. Von Herzen gern. Jetzt versuche ich mal, den Faden wieder aufzugreifen. Ich glaube, ich war bei tagesaktuellen Infos. Dazu könnt ihr uns gerne auf www.brack.de besuchen. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns und Chanyo auf Instagram, Threads, YouTube, TikTok. Werft einen Blick in Brack-Mitteilung und Brack-Magazin. Und super wichtig, einen Blick in die Shownotes werfen. Da habe ich euch alles über Chanyo zusammengestellt, auch all seine Social-Media-Kanäle, wobei ich davon ausgehe, dass ihr ihm ohnehin schon folgt. Lieber Chanyo, hi Nelly, die sehe ich nämlich gerade. Ich danke dir sehr für deine Zeit, für dieses unfassbar vergnügliche Gespräch, bei dem wir so viele wichtige Themen abarbeiten konnten. Und ich danke in absentia Jessica, die es heute möglich gemacht hat, dass wir beide so entspannt plaudern können, während sie sich um deine Mandanten gekümmert hat. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß. Nelly kriegt hoffentlich gleich ein extra Leckerli.
Genau.
Und ich freue mich aufs nächste Mal, Chanyo.
Ja, danke Steffi, hat mir Riesenspaß gemacht. Das ist so ein bisschen das Selbstverliebte, sich selbst zu reden zu hören und dabei noch den Eindruck zu haben, es könnte irgendjemanden interessieren. Vielen Dank, dass du die Zeit und das Interesse mitgebracht hast. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, mach's gut.
So, tschüss.